So, ich bin nochmal da. Mir war langweilig, ich wusste nicht, was ich heute Abend noch machen soll. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach nochmal Stream an. Ich hätte jetzt wahrscheinlich... Oh, Moment. Headset-Kabel, was ist da los? Sack. So. Ja, keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Ich bin mit dem Stuhl übers Kabel gefahren. Ja, wahrscheinlich hätte ich jetzt eh noch ein bisschen YouTube geguckt oder irgendwie Amazon irgendwie was geguckt oder sowas. Da habe ich mir gedacht, wir machen jetzt einfach den Stream nochmal an. Gucken zusammen was. Ja, Bettke. Wie gesagt, Leute, High IQ3 hat Bettke Stream. Ich warte ja drauf, dass irgendwelche Leute sagen, Max, Threehead ist nicht High IQ. Aber dafür sind meine Leute zu High IQ, die erkennen, dass ich jetzt absichtlich zum Chibaden den Titel geschrieben habe. Alternativ ist der Titel auch so unverständlich, dass es niemand checkt, was ich überhaupt will. Das ist auch Möglichkeit. Aber dann haben wir noch nicht genug Prime-Subs. Haben wir uns letztens schon angeguckt. Allerdings, was wir uns nur am Rande angeguckt, ja, haben wir gemacht, bevor wir dann Battlefield gespielt haben. Was wir uns nur am Rande angeguckt haben, ist das hier. Also die anderen Sachen haben wir uns alle angeguckt. Allerdings, das hier haben wir uns nur ganz kurz angeguckt, weil ich wollte da ein bisschen Battlefield spielen, heute nicht. Und was ich wieder sehr interessant fand, ist, dass Rust eigentlich kaum gebraucht wird, oder sagen wir mal so, relativ wenig gebraucht wird und sehr beliebt ist. Was ich jetzt persönlich ein bisschen... Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, warum C-Sharp hier nur bei 21 ist. Das ist eines der beliebtesten Sprachen. So genau checke ich die Statistik nicht. Es ist eines der beliebtesten Sprachen und es ist eines der mitgefragtesten. Weiß ich nicht. Aber Go ist auch da unten irgendwo. Ja. Was aber nur auf Rust stehen sie total. Ja, MATLAB oder MathLab oder wie man es auch machen will, keiner machen. Groovy ist für den Arsch, das benutzt keiner mehr. Was auch noch sehr beliebt ist, ist Raku. Ich habe seriously keine Ahnung, was Raku-Language überhaupt sein soll. What the? Perl! Wow! Mokes! Kobold, naja, Kobold ist null desired und wenig admired, also eigentlich auch für den Arsch. F-Sharp wundert mich nicht, dass es funktionale Sprachen sind, erfreuen sich teilweise einer großen Beliebtheit. GD-Script, was ist denn GD-Script? Ist das für diese eine Game Engine? GD-Script? Ja, ist für die Game Engine. Wusste ich gerade nicht, wie die heißt, aber ja, die meinte ich. Ja, TypeScript auch klar, aber Rust ist mal wieder voll oben mit dabei und es wird von Jahr zu Jahr, habe ich den Eindruck, auch begehrter, Leute zu finden, die was mit Rust können, wobei es immer noch nicht zu vergleichen ist mit anderen Sachen, also, und das glaube ich auch nicht, dass Rust irgendwie mal oben bei den Desired-Sprachen mit ankommen wird, dafür ist Rust einfach nicht breit genug, naja, gut, man kann nicht sagen breit genug anwendbar, das ist es, aber nicht für breit genug Sachen wirklich gedacht und gemacht und geeignet, ja. Man kann zwar prinzipiell alles mit Rust machen, allerdings Rust scheint halt gerade an der Stelle, wo es so schnell wie möglich sein muss und zur Compile-Zeit so, oder generell nicht nur zur Compile-Zeit, und so schnell wie möglich und so weit memory-safe wie möglich und das Ganze ohne, dass es irgendeine Managed Runtime hat. Nee, das ist aktuell. Und dafür ist Rust gut. Zum Beispiel, wenn man eine CSS-Engine bauen will oder eine irgendwie HTML-Render-Engine für einen Browser oder so, wo das ja übrigens auch herkommt von Mozilla, dann mag das sinnvoll sein. Für so eine 0815 Windows-UI-Anwendung ist jetzt Rust vielleicht nicht das Sinnvollste. Da ist man anderen Programmiersprachen deutlich schneller und zielstrebiger unterwegs als jetzt mit Rust. Und ich finde auch für Game Engines beziehungsweise dort irgendwelche Sachen zu bauen. Eignet sich Rust jetzt nicht so wahnsinnig gut? Weil ganz im Ernst, du brauchst zwar die Performance von Rust dort, okay, aber du brauchst diese ganze Memory Safety von Rust, sagen wir mal, es ist nice, allerdings nicht unter der Prämisse, dass die Entwicklungszeit dadurch ziemlich steigt. Also, weil bei einem Game, Game ist ja meistens nicht Security oder nicht Sicherheitsrelevantes. Im schlimmsten Fall crasht dir halt das Game, so what, ja? Davon ist deine Festplatte nicht formatiert danach oder hast keine Malware drauf. Habt ihr schon mal, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Unsere Machine Learning Experience hält sich noch ziemlich in Grenzen. Leute, mir fällt gerade auf, ich sehe es gerade hier drüben auf dem Bildschirm, ich habe seit über 2 Wochen kein Video mehr gemacht. Und eigentlich wollte ich ein Battlefield-Video machen, aber ich weiß nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt jetzt, nachdem Season 5 ja auch schon wieder 2 Wochen raus ist oder eine Woche vorbei ist. Nee, Season 5. Na, ich weiß nicht. Databases, ja gut, Postgres, ohne Scheiß, Postgres hat's verdient. Postgres ist der, also hier, wisst ihr, was man hieran sieht? Hieran sieht man, was es ausmacht, wenn man jahrelang einfach das macht, was die Leute sich wünschen in einem Projekt. Postgres hat sich durchgesetzt, ist mit die beliebteste Datenbank, und es ist aber auch, also nicht nur die begehrteste Datenbank, sondern auch die beliebteste Datenbank. Wird bloß noch von, okay, Redis. Ja, gut. Okay, Redis. Hier ist, die haben hier alles reingeschmissen, ja. Superbase, die haben hier alles reingeschmissen. DuckDB, noch nie gehört. DynamoDB ist die Azure-Geschichte. Das ist die Firebase, das ist quasi dieser Aufsatz auf Google Cloud. Elastic, ist noch irgendwas beliebter als Postgres? Nee. Datomic, noch nie gehört. Wie hieß eigentlich nochmal diese Datenbank, die vor einem Dreivierteljahr oder so Schlagzeilen gemacht hat, dass die beste Datenbank aller Zeiten werden soll und sie kann alles besser als alle schon bestehenden Datenbanken. Wie hieß das Ding denn nochmal? SurrealDB, genau. Gibt's das überhaupt noch? Die haben ja auch mit ein bisschen Übertreibung da sind die eingestiegen. Oh, okay, ich hab nichts gesagt. Aber Blazingly Fast Written in Rust. Postgres kann viele coole Sachen. Postgres kann mittlerweile ganz brauchbar Time Series und Postgres kann Full Text Search und Postgres kann Treegram Search. Also du kannst sowas wie Autocomplete wunderbar mit Postgres bauen und Tile String Suche und sowas. Postgres ist einfach High IQ Shit. Passt ja heute zum Stream. Taucht hier drinnen schon mal gar nicht auf, SurrealDB. Null. Ja, das bringt dir aber für Teilstring-Suche nichts. Aber genau, ich wollte gerade sagen, demonstrier mal. Cloud-Plattforms, was ist denn am beliebtesten? Hetzner und Vercel? Okay, Hetzner, tatsächlich. Ja, ein bisschen unfair ist es ja irgendwo schon für beide Seiten jetzt. Weil selbstverständlich ist AWS, Azure und Google deutlich mehr desired als Hetzner. Mal ganz ehrlich, niemand hat als Anforderung an irgendeine Stellenanzeige, ja, kenne ich ein bisschen mit Hetzner aus. Aber da muss man auch sagen, Hetzner ist easy zu benutzen. Und kann halt bei weitem nicht das, was Azure oder Google oder AWS können, aber dafür, was es kann, kann es ziemlich gut und ist easy zu benutzen. Das heißt, ich kann das voll und ganz verstehen. Also ich finde, von den ganzen Cloud-Anbietern, die ich bisher gesehen habe, hat Hetzner eindeutig das angenehmste Web-Interface. Aber man muss halt auch, wie gesagt, sagen, sie können halt nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von dem, was größere Cloud-Anbieter können oder auch was DigitalOcean kann. DigitalOcean hat zumindest ein Managed Kubernetes, Managed Datenbank und alles Mögliche. Und Hetzner hat eigentlich in Anführungsstrichen nur VMs und seit einem Jahr oder so oder zwei Load Balancer. Das war's. Das ist natürlich schon ein Unterschied zu sowas wie beispielsweise Google Cloud oder sowas, die einfach alles in irgendeiner Art und Weise haben. Von Managed Prometheus bis Managed Datenbanken bis Managed Kubernetes bis einfach Container-Run-Geschichten, Public, PubSub, Message Queues, die haben alles. Hetzner hat halt wenig, aber das, was sie haben, haben sie sehr gut. Bly.io ist auch relativ beliebt. Die haben, die haben quasi einen steilen Aufschwung, Aufflug, was auch immer. Okay, ich lasse es. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, aber ich geb zu, das hat nicht funktioniert, okay? Bly.io ist relativ beliebt. Die gibt es noch nicht so lang. Richtig, Massive Pains Champ. Ja, ich gebe es ja zu. Aber die hatten ein paar Probleme in letzter Zeit. Zum Beispiel hatten die ersten größere Datenbankausfall, wo dann nichts mehr funktioniert hat und wo sie dann auch so einen Blogpost geschrieben haben, dass sie Probleme mit ihrer Postgres-Datenbank hatten. Oracle Cloud Infrastructure, das kann ich nicht verstehen, dass das immer noch so weit admired ist, weil gerade was ich lese, was Oracle und Freetier angeht, ist ziemlich überschiss. Die sagen, Freetier, du kriegst eine richtig fette VM, 4 Kerne, 8G RAM oder sonst was in der Richtung umsonst. Bloß, dass die random einfach die VMs terminaten von Leuten, die komplett im Freetier sind und nix, ja, so kann man auch die Leute verkraulen. Aber ganz im Ernst, mich wundert bei Oracle nix mehr. Das ist eines der größten Scheißläden ever. Hetzner will das? Ich würde sagen, Hetzner kann das auch gar nicht so ohne weiteres machen. Wollen tun die sicherlich noch einiges, was im Cloud-Umfeld passieren soll. Aber es macht auch keinen Sinn. Also sie können es einfach auch nicht einfach aus dem Boden stampfen. Ich hoffe ja drauf, das habe ich damals ja auch mal vorgeschlagen, wobei, da war ich sicherlich nicht der Erste. Ich habe denen ja auch mal vorgeschlagen, wie wäre es dann wirklich mit einer Managed-Datenbank? Das würde viele wirklich, denke ich, sehr freuen, wenn sie Datenbankgedöns nicht selbst hosten müssen. Okay, Post, sagen wir mal so, Hetzner hat ja eine Managed-Datenbank. Aber, also, die haben in ihrem Webhosting eine Managed MySQL. Aber das meine ich nicht. Ich meine eher was in Richtung Cloud SQL, wie bei Google. Was ist denn die Stacked Cloud? Und was ist... Heroku ist auch richtig abgekackt, ne? Die waren mega beliebt zu Ruby on Rails Zeiten. Das war... Ich würde mal sogar behaupten, Heroku war der erste oder mit der erste Cloud-Anbieter, den man überhaupt so nennen kann. Sie waren ganz früh dabei. Gucken wir mal. 2012 oder so. Die gibt's... Guck mal, 2007. Die gibt's schon richtig lang. Aber die haben auch den Anschluss ein bisschen verpasst. Das war so der erste, den richtig Cloud-Anbieter, den ich so richtig mitbekommen habe. Aber die haben dann halt die Trends so ein bisschen verschlafen auch. Die haben, glaube ich, lange Zeit auch Rails-only gemacht. Ja, und genau. Und irgendwann, das kommt auch noch, aber irgendwann haben sie ihr Free-Tier, haben sie Leute aus dem Free-Tier rausgeworfen. Und dann war halt F. Da haben sich ein paar schon ein Eigentor geschossen, was Free-Tier einstellen geht, gell? Also da fällt mir natürlich Heroku, natürlich, die haben sich ins Bein geschossen. Cloud MQTT hat sich auch ein bisschen ins Bein geschossen. Und ganz prominent Docker. Docker hat sich auch ziemlich ins eigene Bein geschossen mit ihrer Geschichte. Keiner kann mehr kostenlos ordentlich die Sachen hosten. Und also ganz ehrlich, ich weiß eh nicht, was die Firma hinter Docker treibt. Die hatten eigentlich die Lizenz zum Gelddrucken und haben es irgendwie nicht hinbekommen. Der letzte Ausweg war dann, die Firma noch für ein paar Millionen verkaufen, noch ein bisschen Kohle rauszuschlagen. Und was der neue Eigentümer mit Docker treibt, ist auch, also generell, die jetzige Firma hinter Docker treibt, ist einfach nur noch wir. Als erstes haben sie ja quasi ihr Registry so weit runtergedreht, dass du sie kaum noch ordentlich benutzen kannst. Und jetzt kamen sie mal letztens auf die Idee, wir machen auch die ganzen Orga-Sachen kostenpflichtig. Das haben sie dann aber wieder zurückgerudert, weil das Problem dabei ist gewesen. Also zum Beispiel, ja, Docker Hub, nehmen wir mal Ubuntu als Beispiel oder keine Ahnung, nehmen wir Nextcloud als Beispiel. So. Da gibt es ja halt... Na, Nextcloud ist ein gutes, das ist ein blödes Beispiel. Hier, maintained by Nextcloud, ja. Also, es gibt ja ein paar offizielle Images, die auf Docker Hub gehostet werden. Allerdings, nicht alle Organisationen benutzen das regelmäßig. Es gibt Organisationen, die haben sich zum Beispiel einfach nur diesen Namespace registriert. Ja, also stellt euch mal vor, ihr habt ein semi-erfolgreiches Git... keine Ahnung, nehmen wir den VM-Champ. So. Stellt euch mal vor... Moment, GitHub. Stellt euch mal vor, ich würde davon jetzt ein offizielles Docker-Image anbieten wollen. So. Das ist dann ja, so ein bisschen beliebt. So, oh, es gibt drei Image. Achso, der Fips hat noch aufgemacht. Ja. Ja, sag mal so, das ist jetzt ein minimal beliebtes GitHub-Projekt vielleicht. Und sagen wir mal, ich will dafür ein offizielles Image anbieten in Zukunft. Ein offizielles Docker-Image. Aber jetzt noch nicht. Erst wenn ich vielleicht noch ein paar Sachen eingebaut habe, dann könnte ich mir jetzt hier beispielsweise so eine die VM-Champ-Orga oder VM-Champ-Projekt-Group, was auch immer, registrieren. Und das haben einige Organisationen gemacht. Die benutzen das gar nicht regelmäßig. Aber jetzt hat Docker gesagt, ja, dann bezahlt doch mal für. Und da haben viele Open-Source-Projekte gesagt, ja, nee, wir verdienen damit kein Geld. Und außerdem benutzen wir es gar nicht. Aber wir haben es mal, mal reserviert. Weil, und jetzt kommt ja der Trick dabei, stellt euch mal vor, ihr habt ein semi-erfolgreiches GitHub-Projekt oder sagen wir mal irgendwas im Bereich von 1000 Sternen, so irgendeine GitHub-Organisation mit ein paar erfolgreichen Projekten, so, und ihr habt die auf Docker Hub registriert und jetzt heißt es, ihr müsst was bezahlen, ihr sagt, ich bezahle nichts, weil ich verdiene damit kein Geld und will da auch kein Geld für bezahlen müssen und dann registriert sich irgendjemand anderes, irgendwelche China-Chinesen-Malware-Verbreiter unter dem Namen eures GitHub-Projektes und bietet dort manipulierte Images zum Download an. Niemand wird das checken. Die sagen dann alle, Docker Pull VM-Champ, ohne zu wissen, dass das eigentlich ein China-Chinesen-Image ist. Das ist richtig bescheuert gewesen, was Docker sich da überlegt hat mit diesem, ihr müsst jetzt bezahlen oder werdet rausgeschmissen. Zum Glück haben sie nochmal zurückgerudert. Ja, und die haben einige solcher Dinger getrieben, die Firma hinter Docker. Deswegen, ganz im Ernst, die ursprüngliche Docker-Firma hatte so die Lizenz zum Geldrocken, haben es nicht geschafft. Haben eher so komische Dinger wie Docker Swarm versucht, was ehrlich gesagt viel zu spät gekommen ist. Da war der ganze andere Kram schon im Entstehen und sowas. Sie haben durch ihre Free-Tier-Einschränkungen dafür gesorgt, dass andere Container-Registries überhaupt erst relevant geworden sind. Leute, es gab keine GitHub-Container-Registry, keine Google-Container-Registry, keine Azure-Container-Registry und sonst was eine Zeit lang, weil Docker Hub war einfach super zuverlässig und jeder konnte es verwenden und jeder hatte genug Free-Tier und alles. Und erst als Docker Hub auf die Idee gekommen ist, oder als die Firma hinter Docker auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ah, wir strengen das Free-Tier jetzt so krass ein, dann sind die ganzen Container, die anderen externen Container-Registries aus dem Boden gesprossen. Also die sind selber schuld, dass sie so mit der Bedeutungslosigkeit am Versinken sind. Das Einzige, was noch wirklich Relevanz hat und auch relevant bleiben wird, ist halt Docker an sich. Das wird nicht von heute auf morgen verschwinden, weil ganz im Ernst, ich finde, es ist immer noch das beste Command-Line-User-Interface für Container-Krempel. Und auch zum lokalen Images bauen und sowas. Wobei es da immer mehr Alternativen gibt, dass du für viele Sachen gar keinen Docker mehr brauchst. Aber für lokales Container-Image ausführen ist Docker eigentlich immer noch am besten. Ja, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, Podman hätte es nicht wirklich gebraucht. Ja, nice, okay. Du kannst die Container ohne Root-Rechte ausführen. Das ist schon nicht schlecht. Warum sie da bei Docker so lange für brauchen, verstehe ich auch nicht. Wobei, ich glaube, das geht ja theoretisch sogar mittlerweile, aber keiner benutzt. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil es um lokale Entwicklungscontainer meistens geht. Naja. Gut, jetzt habe ich euch erstmal vollgeschwätzt, 10 Minuten. Jetzt dürft ihr auch wieder was sagen. So, was haben wir denn sonst noch? Leute, ich muss mal ein bisschen entspannteres Wupp-Wupp-Wupp machen. Wupp-Wupp-Wupp, Wupp-Wupp-Wupp. Könnt ihr sich mal entscheiden? Ist... Nachdem man eine langfristige zuverlässige Empfehlung für ein Domain registriert, wo Google Domains weg ist, Cloudflare kann keine die. Ja, das ist halt richtig kacke, ne? Ich gucke regelmäßig nach, aber die können es immer noch nicht. Reddit empfiehlt Gandhi und Porkbun. Porkbun habe ich auch ein paar Domains. Porkbun ist günstig. Das UI ist auch ganz okay. Das Problem bei Porkbun ist ein bisschen, dass die API suckt. Die haben zwar mittlerweile eine DNS-API, aber die haben beispielsweise keine API, um zu gucken, wann die Domains ablaufen und sowas. Also, ich habe Domains bei, lass mal überlegen. Ich habe noch eine ganz alte Domain bei Nitrado. bei Nitrado, bei Namesilo habe ich noch welche mal zum Ausprobieren gehabt. Namecheap habe ich ein paar liegen. Cloudflare habe ich ein paar liegen. Porkbun habe ich ein paar liegen. Warum so viele Domains? Also, warum ich bei so vielen Domain-Registrars bin? Okay, Namesilo war rein zum Ausprobieren. Die Domains lasse ich auslaufen. Der Rest hat sich so ergeben, so die letzten Jahre über. Kenne ich nicht. Ja, das Blöde bei Hetzner ist, was Domains angeht, dass man sich damit dass man Real-Namen braucht und sowas. Du kannst bei Hetzner nicht einfach eintragen, Peter Wubbel gehört die Domain. Die wollen, dass du belegst, dass du Peter Wubbel bist. Das ist halt ziemlich Cackweight. Also bei Hetzner kannst du dich nicht einfach so registrieren mit Fake-Sachen. Bei vielen anderen Domain-Registraren geht das. Also ich bin bei allen Domain-Registraren mit Fake-Daten registriert. Was geht dir meine echte Adresse und meinen echten Namen und echte Telefon und echtes Zeug an? Nix. Manche Domain-Registrare sind der Meinung, sie müssen für Privacy-Options, dass das Whois-Abfrage versteckt wird, auch noch extra Geld verlangen. Ist mir egal, bei mir muss man keine Whois-Abfrage verstecken, bei den meisten ist es mittlerweile inklusive, weil ich habe eh nur Fake-Daten drinstehen. Ja, also Namecheap habe ich auch ein paar. Porkbun ist aber relativ günstig. Ich glaube, Porkbun ist somit der günstigste Domain-Registrar, den ich kenne. Die UI ist ein bisschen pepega. Was man mal gucken muss, haben die mittlerweile eine API für... Nein, haben sie immer noch nicht. Sie haben keine API für Domain Expire und sowas. Sie haben nur eine DNS-API. Das hatten sie übrigens auch lange nicht. Habe ich euch mal erzählt, dass die mich wegen, ich nenne es mal, DDoS gesperrt haben bei Porkbun? richtig pepega, Alter. Kalendereintrag reicht doch. Kalendereintrag reicht aber nicht, wenn du viele Domains hast. Da blickst du doch nicht mehr durch. Ja, Hetzner brauchst du leider real echter Name und sowas. Also, warum die mich gesperrt haben, ist folgendes. Zu einer Zeit, als sie noch keine DNS-Records hatten, aber ich Domains dort hatte, habe ich das folgendermaßen gemacht. Man kann ja mit Certbot Hook-Scripts dranhängen. Also, es gibt die Möglichkeit, dass Certbot quasi die DNS-Einträge nicht über eine API, über eine API, die sie unterstützen, verlängert, sondern du kannst auch Erneuerungs-Hooks und Ausstellungs-Hooks mit Certbot verwenden. Also Certbot ist ein Tool, da kannst du mit Let's Encrypt-Zertifikate ausstellen für eine Domain. Auch für interne Domains, die nicht public über HTTP erreichbar sind. So, und da habe ich ein paar Hooks reingebaut mit einem Script für Porkbun. Und was das Script gemacht hat, ist, das war ein Puppeteer-Script, das hat quasi einen Headless-Browser geöffnet, sich eingeloggt übers Web-Interface und dann in dem Web-UI angeklickt, DNS-Record erstellen und so Zeug, ja. War richtig, richtig hängen geblieben. Muss man so machen, weil die damals keine DNS-API hatten. Und ich habe das halt beim Entwickeln ein bisschen zu oft ausgeführt und irgendwann stand halt da, ihre IP wurde so blacklisted, gesperrt. Was ziemlich doof war, weil ich von meiner IP daheim aus gemacht habe und dann konnte ich halt mich nicht mehr einloggen. und mit Vodafone ist halt auch nicht so einfach, eine neue IP zu kommen. Da musst du einmal über Nacht das DSL-Modem auslassen, dann kriegst du morgens eine neue IP. Naja, zumindest hatten sie mich gesperrt. Mach das mal kurz hier auf, weil ein bisschen Dark Reader. So, da hatten sie mich gesperrt. Und jetzt kommt ja der eigentliche Keck-W-Moment. Dann habe ich dort an den Support geschrieben und habe gesagt, ah ja, sorry Leute, ich habe hier eure Webseite automatisiert und habe ein bisschen zu oft drauf zugegriffen. Könnt ihr mich nochmal freischalten? Dann haben die gesagt, jo, kein Problem, machen wir, aber wir, also so Automatisierung über die Webseite mögen sie nicht, soll das doch sein lassen. Habe ich gesagt, okay, ich lasse es sein. Und jetzt kommt der Hit. Ich habe dann ein bisschen weiter an der Automatisierung gebaut, allerdings nicht für Porkbun, sondern ich habe Browser-Automatisierung gebaut für irgendwas anderes. Und ich habe eine Domain die Porkbun-Domain vergessen auszutauschen. Und auf einmal habe ich das ausgeführt und war wieder geblockt. Und dann musste ich dir nochmal schreiben, sorry Leute, ich habe mich verklickt. Ich habe mich vertan. Ich hatte eure Domain noch drinstehen. Könnt ihr mich nochmal freischalten? Ich glaube, ein drittes Mal hätten sie mich nicht mehr freigeschaltet. Aber haben sie gemacht, also supporttechnisch hat es bei denen auch ganz gut funktioniert. Leider haben die keine Domain Expire API und sowas. Das wäre doch wirklich sehr nice. Die haben nur, aber ich meine, immerhin haben sie jetzt offizielle DNS APIs, das ist doch schon mal was. Nee, kein Expire Date. Der Support hat sicherlich ziemlich keck-W'd, als ich es denen erzählt habe. Cloudflare hat das Problem, Cloudflare unterstützt keine DE-Domains. Ich weiß nicht warum, um ehrlich zu sein. Es ist richtig hängen geblieben. Hätte Cloudflare DE-Domains, ich hätte wahrscheinlich alle meine Domains bei Cloudflare gebündelt mittlerweile und fertig aus. Aber aus irgendwelchen Gründen hat Cloudflare keine DE-Domain und ich weiß nicht, ob sie sie jemals bekommen werden. Ja, richtig strange. Ich weiß auch nicht, warum. Was machst du mit den ganzen Domains haben? Warum muss es eine DE-Domain sein? Ja, weil ich schon DE-Domains habe. Es müssen jetzt, wenn sie neu sind, müssen die nicht unbedingt DE sein, aber ich habe halt schon DE-Domains. Warum sollte ich die abgeben? Ziptum, oh nee, hör mal bloß auf. Ja, das ist auch sehr Pog-Emoji-Top-Level-Domain. Was machst du mit den ganzen... Hey, ich hoffe ja mal, dass irgendwelche Domains richtig viel, viel Asche noch wert werden. Also manche sind sogar schon ein bisschen was wert. Aber so irgendwie 50.000 oder so, 100.000 plus für eine Domain, nee, so welche... War ich leider nicht früh genug dabei beim Registrieren. Aber ich hab investiert in Domains. Schon vor langer Zeit. Mal gucken, vielleicht zahlt sich's ja irgendwann nochmal richtig aus. Kostet auch nicht viel zu verlängern. Nee, so eine habe ich nicht. Ich hätte damals 1998 oder sowas, so die üblichen Verdächtigen, 6.de oder sowas hätte ich registrieren müssen. Die hätte ich für Millionen verkaufen können. Das ist gut, das ist eine gute Domain. Übrigens, wisst ihr, was ich gesehen habe bei Z-Servers? Z-Servers, da gibt es eine Umfrage, wenn man jetzt sich da aufmacht, wenn man die Seite aufmacht. Und zwar, die wollen einen Linux-Problem-Fix-World Cup ausrichten. Da sind wir dabei, oder? Sollte das stattfinden? Die Linux-Admin-Weltmeisterschaft quasi. Ich weiß nicht, ob das jemals stattfinden wird, ja. Es ist noch nichts dazu bekannt. Aber die Idee finde ich cool. Ich meine, ey, wir waren, also hier hat man schon mal gesehen, ganz so schlecht sind wir nicht. Gibt's eigentlich was Neues? Nee. Ganz so schlecht sind wir ja nicht. Wir werden bestimmt nicht gewinnen, aber mitmachen würde ich. Ich finde das übrigens gar nicht so abwegig. Es gibt doch jede Menge Competitive Programming Geschichte, Competitive CTF und sonstige Sachen. Warum nicht Competitive Linux Server fixen? Oh nee, guck dir das nicht an. PHP hat mich so abgefuckt. Das gibt es jetzt schon. Das gibt es, also passt mal auf. Also als erstes, ich zeige euch jetzt mal zwei E-Sports, wo ihr nicht dachtet, dass es die gibt, ja. Das erste ist Landwirtschaftssimulator E-Sport.
Wann denkt die Sicherheit, oh, ich lasse jetzt mal die Drops fallen.
Wir haben auch schon Spiele gesehen, wo Spieler exakt unter der Drohne gelaufen sind und nur darauf gewartet haben.
Ja, genau.
Teilweise eine Minute oder mehr.
Es gibt da zwei Herangehensweisen von Teams. Die einen kalkulieren damit und brauchen einen bestimmten Drone-Drop unbedingt. Und den anderen ist es eigentlich relativ egal. Und die rechnen das gar nicht so in ihre Strategie mit ein. Mhm. Wenn es dann klappt, klappt es. Aber wenn nicht,
oh, da sind sie gerade gedroppt.
Sie sind da.
Die Power-Ups sind gedroppt. Was haben wir? Wir haben den Bale-Boost von John Deere.
Oh, wieder geboostert. So, dann gibt es noch die Excel-Weltmeisterschaft.
Beide schon bereit, ne?
Microsoft Excel World Championship Finals gibt's auch.
This match is so interesting that in a sense that Matthew Fried is in the lead. He still struggles. No, he's fine with level 4.
Hält man nicht für möglich, aber gibt es.
He also gets some two bonus points before Michael Holmes. So Michael Holmes actually.
Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich raus wollte. Wenn ihr mal nach Competitive Programming guckt. Der Dude, Alter. Der geht übertrieben. Der Typ geht übertrieben ab hier. Guck, ihr müsst euch das mal angucken zwischendurch. Passt mal auf. Obviously. Lol. Alter. Aber da sieht man, Vim only, keine Auto-Completion, nix. Einfach nur Raw Vim C++. Aber der ist richtig krass, der Kerl.
Oh, ich hab die Art für das.
Der ist richtig hart drauf. Ja, das sind drei E-Sports, die ihr nicht denkt, dass es die gibt. Das wäre auch ein gutes Videotitel, oder? Sowas in der Richtung, drei E-Sports, von denen ihr nicht denkt, dass es sie gibt. Da braucht man natürlich einen schöneren Clickbait-Titel dafür, aber wäre eigentlich mal ein ganz gutes Thema. Aber dazu müsst ihr erstmal Videos aufnehmen. Es macht ja nichts. Wichtig ist, dass das Ergebnis stimmt bei solchen Competitive Programming-Geschichten. Ob du es lesen kannst oder nicht, ist zweitrangig. Muss schnell sein. Also muss schnell programmiert sein und das Ergebnis liefern. Dann ist gut. Twitch Chat Championship. Ja gut, also wenn es um Twitch Chat IQ geht, wenn es so eine Twitch Chat Five-Head-Meisterschaft gäbe, da wären wir definitiv vorne mit dabei. Leute, ich sag's ja immer wieder, ich habe den intelligentesten Twitch Chat. Und umso mehr Prime-Subs, umso mehr EQ-Punkte, das steht außer Frage. Aber jetzt mal ohne Spaß, ich glaube, ich habe wirklich einen der schlauesten, high-IQ-igsten Twitch-Chats, die es gibt. Welchen Bereich arbeiten Sie? Du meinst den Competitive Programmer? Ich glaube, aktuell studiert er gerade Informatik am MIT, quasi da, wo Gordon Freeman auch studiert hat. Ja, meiner schon. Twitch im Allgemeinen nicht, aber hier ist schon Massive Brain. Wann machst du den Chat-IQ-Test machen lassen? Wenn du das so schreiben kannst, dass das ein richtiger Satz ist. Okay, Rechtschreibflames sind immer so echt unterste Gürtellinie. Rechtschreibflames kann jeder. Zumal ich ja nicht mal selbst richtig schreiben kann. Also der Typ, wie gesagt, ich glaube, der studiert gerade am MIT Informatik. Und ich glaube, hat er nicht sogar irgendwie ein Google-Praktikum oder sowas schon am Start? Also der ist richtig... Richtiger Grindset, Mindset, High-Performer. Um so Sachen wie TempoS programmieren zu können, da brauchst du zwei Sachen. Du musst richtig, richtig 5-Head sein, schon fast 6-Head, und du musst komplett verrückt sein. Also krankhaft gestört sein, dann geht das. Und die Kombination, das war ja bei dem Typ, bei dem TempoS-Typ so. Der war komplett durch im Kopf, aber... Six-Head. Oh, Katze, Chico. Oh. Okay, Leute, ich brauche... Au, mein Headset tut weh am Ohr. Was ist das? Okay, Leute, ich glaube, ich brauche neue Ohrenpolster fürs Headset. Die sind aber auch schon ein bisschen älter. Das eine ist jetzt ein bisschen kaputt und der Rand, der kratzt richtig am Ohr, wenn man es nicht richtig gerade aufzieht. Du wirst dich wundern, wie viele Leute an dem Programmieren, also in der Berufsschule an dem Programmierunterricht gescheitert sind. Und der war wirklich einfach. Chat, ratet mal, vielleicht habe ich euch das ja schon erzählt, was meint ihr, was das Schwierigste oder wie weit wir gekommen sind in 3 Jahren Programmieren in der Berufsschule? Bis was sind wir gekommen? Also was ist das Advancedste, was wir gemacht haben? Was ist eine Klappe? So. Das wäre ja schon was. Nein. Richtig. Funktion. Mehr haben wir nicht geschafft. Also, das, was wir in 3 Jahren Berufsschule geschafft haben, war: Macht man ein If, macht man eine Schleife, macht man eine Funktion. Fertig. Ohne Scheiß, das war's. 3 Jahre Berufsschule. Das war wirklich lächerlich. Das war so schlecht. Und okay, man muss eine Sache noch ein bisschen so zur Rettung der Berufsschule sagen. Es war ja Datenbanken und Programmieren in einem. Aber trotzdem, in Datenbanken war ein Join das Komplizierteste, was wir gemacht haben, glaube ich. Ja, also ohne Scheiß, Berufsschule war so unglaublich easy programmieren. Es war einfach lächerlich. Oh ja. Wann warst du in der Schule? Wann warst du in der Berufsschule hier? Also Jantari war in der gleichen Berufsschule wie ich. Wir waren beide in der optisch sicherlich schönsten Berufsschule überhaupt. Okay, bei dir ist... Ich war 2007 da. Ja, also wirklich die mit Abstand so eine angefackelte Treppe, Alter. Ja, also die mit Abstand optisch hübscheste Berufsschule überhaupt. die beispielsweise auch Matratzen von Pennern vor der Tür hat. Ja, Oh, ist das nicht nice. Overhead-Projektor. Von 2018 war das noch. Der gute Overhead-Projektor am Start. Wie im Knast ist es auch. Die Schule sieht aus wie ein Knast. Warum auch immer das... Das Foto bringt mich immer wieder zum Lachen, Alter. Wenn ich das sehe. Die Berufsschule ist wirklich echt absoluter Dreck gewesen. So. Also Dreck vom und aber auch vom Unterricht, ja. Ja, Klassenraum wie 1998, Alter. Der Eingang sieht schon so aus, als willst du da nicht raus. Als willst du nur noch raus und nicht rein. Die Berufsschule, Mann. Na, zumindest hat sich anscheinend der Unterricht ein bisschen verbessert, wenn ihr in C-Sharp schon UIs gemacht habt. So weit sind wir nicht gekommen. Gibt es den Herr... Lass mal überlegen, wen hatte ich? Wen hatte ich in Datenbanken und Programmieren? Den Herr Kappes, glaube ich, hieß der Typ. Hattest du den auch? Wen hattest du? Jantari, wen hattest du in Programmieren? Ich glaube, Kappes hieß der Typ. Nicht Herr Kappa. Kappes hieß der, glaube ich. Der hat immer nicht Datenbanken gesagt, sondern Datenbanken. Der hat Datenbanken immer so geil ausgesprochen. Wobei hieß der Kappes? Ja. Ich glaube schon. Ja, bei uns auch, aber der hieß halt so. Kenn ich nicht. Die gab's zu meiner Zeit in der Berufsschule noch nicht. Naja. Na gut, ich wollte eigentlich hier noch kurz fertig gucken. Web Frameworks and Technologies. Gut, React wissen wir, Node ist auch klar. Was mich interessiert, Svelte ist halt auch immer echt interessant, ja. Svelte ist kaum gefragt. Noch, aber das ist stetig steigend von Jahr zu Jahr. Aber es ist ultra beliebt. Es wird nur aus irgendwelchen Gründen von Phoenix noch getoppt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, was an Phoenix so toll ist. Noch nie benutzt, noch nie gesehen und auch bis jetzt keine Versuchung verspürt, mir das anzugucken. Warum ist Phoenix so pock? Warum ist das so beliebt? Das ist Fullstack JavaScript, oder? Elixir, nee, please. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will das schon in der Programmiersprache machen, die ich kenne. Sind da, Moment, lass mal gucken. Sind da irgendwelche PHP-Sachen drin, die wir gestern auch ausprobiert haben? Laravel. Okay, Laravel braucht keiner, aber viele finden es ganz brauchbar. Naja, kann man sich drüber streiten. Mich hat's nicht so geschockt gestern. Symphony. Ähnlich bedeutungslos, ja. Ja, aber gut. Vue, React, Angular. Das ist klar. Ne? Moment. Angular ist weniger desired als Svelte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ganz vieles im Business Enterprise Umfeld ist Angular. Fast API. Was ist Fast API für einen Framework? JavaScript, Node oder was ist das? Fast Python? Ich dachte, da machen alle Flask oder sowas. Python, okay. Lit. Gatschi. Ach, das ist auch PHP hier. Das finden die Leute kacke und es braucht keiner. Das Play Framework, weiß ich nicht mal, was das sein soll. Was ist das Play Framework? Java.
No, God! No, God, please, no!
Damit fangen wir erst gar nicht an. .NET ist beliebt. Vollkommen zu Recht. Vollkommen zu Recht. Admired 70%. Ganz ehrlich, ich würd's genauso unterschreiben. Das .NET Framework ist mit die beste Standard-Library, die ich kenne. Da kann Go nicht mithalten, da kann Python nicht mithalten, da kann Ruby nicht mithalten. Mir fällt keine andere Programmiersprache ein. Java weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Mir fällt keine andere Programmiersprache ein, die ein so gutes, komplettes Standard-Library, Standard-Framework hat wie .NET. Euch? Was fällt euch ein? Go hat auch viel, aber oftmals aber ein bisschen rudimentär. Alles, Python hat auch viel, aber auch nicht so wirklich immer in der Tiefe, wie man es braucht. Welche Sprache hat noch so ein gutes Standard-Framework wie .NET? Mir fällt wirklich keine ein. Also das hat Microsoft wirklich gut gemacht. Okay, .NET Framework will keiner mehr haben, auch zu Recht. Und wer jetzt denkt, ich habe es ja schon oft genug gesagt, wer jetzt etwa denkt, dass .NET 5 was mit .NET Framework 4.8 zu tun hat, als Nachfolger, der irrt. Das hat nichts miteinander zu tun. Heißt bloß ähnlich. Ja gut, mit Spring Boot habe ich ehrlich gesagt noch nichts gemacht, aber Spring ist ja eigentlich nur für Webanwendungen, oder? Also das ändert ja nichts an der Standard-Library von Java. Und das stimmt, C-Sharp ist die bessere Sprache. Also ich bin immer begeistert, was es alles gibt. Multithreading in C-Sharp ist die richtige Kombination aus Einfachheit und Möglichkeiten. Du kannst in C-Sharp entweder easy Async-Sachen machen oder Async-Multithreaded und so. Also richtig, das ist gut integriert im Framework. Und auch was du an standardmäßigen Klassen dabei hast. Du hast mittlerweile sogar einen brauchbaren HTTP-Client. Der könnte noch ein bisschen besser sein. Weil ich finde, er ist mittlerweile okay, der Standard-HTTP-Client von .NET, aber so richtig geil ist er nicht. Zumal es immer noch ein bisschen mehr deutliche Sachen gibt. Es gibt HTTP-Client, es gibt Web-Request und sowas. Manche Sachen haben sich halt in .NET die letzten 20 Jahre über so ein bisschen parallel entwickelt, aber insgesamt muss ich sagen, sie haben jetzt große Fortschritte mit ihrer Date-Time-API gemacht, die letzten Versionen auch, ähnlich wie JavaScript. Du hast alles, was du brauchst dabei. Also .NET, das Standard-Framework, Link, ja, dürfen wir nicht vergessen, ist wirklich top. Und dazu kommt, das ist halt eine richtig gute Kombination bei .NET. .NET hat eine super Programmiersprache mit C#. Wenn ich auch sage, die letzten paar Jahre über, also ich freue mich jedes Jahr über die neuen Releases von C# und ich finde es auch gut, dass sie das jährlich machen. Ich würde mir wünschen, sie würden mal 2 Jahre Stopp machen mit neuen Features oder sagen wir mal so, sich auf 2, 3 richtig Community gefragte Features konzentrieren und die anderen aufräumen. Das fände ich in C# mal ganz gut, ja. Zum Beispiel, was ich mega nice finden würde, das ist auch eines von der Community am meist nachgefragten Features, ist, dass es Return-Types, dass es mehrere Return-Types geben kann. Da gibt es jetzt schon Implementierung auf GitHub als Class-Library. Allerdings integriert in die Sprache wäre das nochmal cooler. Es wäre schon nice, wenn es quasi so eine Art Union-Type oder sowas geben würde. So, dass du mehrere Return-Types haben könntest. Das braucht man nicht so oft, aber wenn man es braucht, ist das zum Beispiel nice. Zum Beispiel, warum möchte man in einer Methode vielleicht mehrere Return-Types haben? Mal ein ganz naheliegendes Beispiel. Zum Beispiel Web-Requests. So. Ja, TypeScript kann das mittlerweile. Ja. Sogar C++ kann das, glaube ich, mittlerweile. Ja, mal genommen Web-Requests. Nee, das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Auch nicht in C-Sharp 8. Zum Beispiel, du machst Web-Request. So. Und der Web-Request, der kann jetzt entweder einen Result liefern, sagen wir, einen JSON-Result oder eine Fehlermeldung. So, natürlich kann man jetzt sagen, der Standard C-Sharp-Weg ist, werf eine Exception, wenn es eine Fehlermeldung gibt. Aber es muss nicht immer eine Exception in dem Sinn sein, die du dann handeln willst. Es kann ja durchaus sein, dass du eine JSON-Antwort bekommst oder aber du bekommst einen Object not found oder irgendwie sowas. Ein Object not found ist keine HTTP-Exception. So, 404 ist eine HTTP-Exception. Das lasse ich mir gefallen, wenn man das Ganze über Exceptions macht, ja. Aber zum Beispiel, wenn man eine API hat, die dir entweder JSON-Details zu einem Objekt liefert oder dir irgendwas Leeres liefert mit not found. Not found ist keine HTTP-Exception in dem Sinn, sondern ein gültiger Return-Wert, der aber nicht zwangsläufig sich zu meinem JSON-Objekt serialisieren lässt. So, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, da kann man das wunderbar benutzen, wenn du Methoden hättest, die mehrere Return-Types haben können. Und das fände ich extrem nice, wenn die das in .NET einbauen, zumal .NET die letzten Versionen über, oder gerade C-Sharp, die letzten Versionen über auch viel funktionaler geworden ist. Das fängt mit Pattern-Matching an, das geht mit Record-Types weiter. Und auch vieles im Standard-Framework von Object-Buildern und sowas, das ist deutlich, oder die ganzen Immutable-Classes und sowas, die es jetzt gibt, das ist deutlich mehr funktionaler geworden, die letzten paar Versionen. So, .NET hat einen riesen Vorteil. Drei große Vorteile für mich als Plattform. C-Sharp ist eine super Programmiersprache. Oh, mit ein paar Sachen, die ich mir noch dazu wünschen würde. .NET ist ein super Runtime und hat gleichzeitig eine super Standard-Library. Und sie haben mit ASP.NET Core eines der angenehmsten Web-Frameworks noch dabei. Also fürs Backend, finde ich, ist das echt eines der besten Technologien, die man verwenden kann. Gerade wenn man in Azure in der Cloud ist, da ist natürlich native alles in .NET unterstützt, musste gar keine Docker-Container bauen, sonst was. Funktionen rein, lass sie laufen. Ich glaube, die ganzen großen Cloud-Anbieter können mittlerweile alle auch .NET in Functions. Ja, und das ist einfach eine coole, gute Plattform, die Microsoft da gebaut hat. Ja, genau das meine ich. Hat C++ nicht Union Types oder sowas? Sowas hier, oder? Ja, es ist halt mal wieder C++. Nee, Moment, das ist ein C-Feature, gar kein C++-Feature. Ja, dann weiß ich nicht, wie man es in C++ macht. Juckt mich auch nicht. C++ sagt eh. Was? Standard expected. Was ist das jetzt schon wieder? Ja, sowas in der Richtung. Sowas in der Richtung. Also, ich zeig euch mal für .NET, wie das Leute nachgebaut haben. So. Es gibt zum Beispiel so eine Library hier für C#, das sieht dann folgendermaßen aus. Genau, du machst eine Funktion hier und in dem Return-Type schreibst du, dass der Return-Type one-off hiervon ist. Also, der Return-Type kann sein ein User, invalid name oder name taken Fehler. So. Und für solche Sachen, das ist enorm praktisch. Das braucht man nicht oft. Aber wenn man es braucht oder wenn sich es anbietet, dann ist es enorm praktisch, wenn die Sprache sowas unterstützt. Und jetzt stellt euch mal vor, die würden das wirklich in die Sprache einbauen. Da könnte man das sogar syntaktisch vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Und selbst wenn sie es nur mit einem weiteren Standard-Library-Type machen, wäre es halt wenigstens mal was Offizielles. Aber wenn es offiziell ist, kann man dann auch besseres Compile-Time-Checking machen und alles Mögliche. Das wäre wirklich, das ist eines der meistgefragten, was ist Value of? Prototyp auch gebaut. Ja. Das ist eines der meist nachgefragtesten C-Sharp-Features. So, und ich bin der Meinung, sie sollten sich auf vielleicht die nächsten paar Jahre, nächsten 2-3 Jahre mal auf wirklich so die 2-3 große, beliebte, Community-begehrte Features konzentrieren. Aktuell habe ich den Eindruck, das .NET-Entwicklerteam bei Microsoft, die schnappen sich Features, die ganz cool sind, aber einfach umzusetzen und bauen davon möglichst viele von Version zu Version ein. Ich finde nicht, dass es der beste Ansatz ist, die Sprache weiterzuentwickeln. Dazu kommt, dass die einige Sachen die letzten Jahre über eingebaut haben in .NET, im Framework, aber auch gerade in C-Sharp als Sprache, die ein wenig Verfeinerung brauchen könnten, ja. Ich sag nur diese ganze Geschichte mit Record Struct, Record Class, Ref Struct, Ref Zeug, was es da nicht alles gibt. So richtig hundertprozentig durchblicken tust du da nicht mehr. Ja. Und das ist eines der beliebtesten oder meistgefragten Features überhaupt. Du bist ausgestiegen bei Nullable. Warum die Nullable Cheesy Pro, dankeschön für den Sub. Übrigens, Leute, an der Stelle, ich habe gehört, wenn man auf über 300 Twitch-Subs kommt, dann kriegt man wieder 70-30-Share. Ich glaube, wir müssen demnächst auch mal einen Sub-Counter einführen. Und ich muss mehr Sellout machen. Ich brauche... Ach fuck, du hast recht, es sind 300 Non-Prime-Subs. Okay, davon bin ich weit entfernt. 300 Prime-Subs, also mit Primes kriegen wir hin, aber mit ein bisschen Sellout. Aber ich glaube, 300 Non-Prime-Subs, da muss ich schon, also da müsste ich wirklich sehr, also ich streame ja schon regelmäßig, aber teilweise zu unsinnigen Zeiten und halt auch meistens jetzt nicht so richtig regelmäßig und nicht so lang und vor allem halt auch sehr nischig, Nischen-Sachen. Ich meine, ich werde mit meinem Technik-Gebastel hier auf Twitch nie 1000 Viewer oder so erreichen oder sowas. Danke, Leute, für die Sub. 13 wieder am Start. Potato Bob. Pro-Noobs. Pork-Subscriptions. Ich glaube, wir sollten echt mal einen Subscription-Counter machen demnächst. Eigentlich gar kein, also für die Subscriber ist der Unterschied, dass der Prime-Sub nichts kostet, wenn sie einen Prime-Account haben. Den kann man halt einfach so mitnehmen, wenn man einen Amazon Prime-Account hat. Für mich macht es auch keinen Unterschied, ob Prime-Sub oder normaler Sub. Der einzige Unterschied ist, dass Twitch anbietet, wenn du 3 Monate in Folge 300 normale Subs, Paid-Subs hast, kriegst du wieder einen 70-30-Share. Aber nachdem ich das hier nicht mache, um reich zu werden oder um groß Kohle zu verdienen, eigentlich interessiert es mich nicht. Auf der anderen Seite, ein bisschen interessiert es mich natürlich schon. Ich will jetzt hier nichts erzählen, von wegen, ich mache das alles, nur aus reiner Nächstenliebe oder so. Ich mache das hier hauptsächlich einfach, weil ich Bock habe zu streamen. Das ist, oder mich mit solchen Sachen hier zu beschäftigen. Nicht, weil ich damit Geld verdiene. Auf der anderen Seite ist aber trotzdem ganz cool, dass ich ein bisschen was rauskriege für die reingesetzte Zeit. PopOS, MonkeyS. Arch Linux, beste. Ja, es ist einfach gut zu wissen, dass wenn ich mich abends nochmal 3-4 Stunden hinsetze und Stream mache, dass ein bisschen was bei rumkommt. Zumal ich weiß, dass es ja auch vielen Leuten was bringt. Gerade wenn es hier um irgendwelche technischen Themen geht. Ich glaube, wir haben schon sehr vielen Leuten hier geholfen. Oder auch bei irgendwelchen Programmiergeschichten. Wir haben teilweise Leuten sogar schon bei den Hausaufgaben hier geholfen im Stream. Donations? Nee, Donations mag ich nicht. Subscriptions ist am besten. Ich guck mir lieber Subcounters an. Ja. Die 8 Euro sind nicht von alleine bezahlt, ja. Also ich kann euch mal sagen, wie viel Subs ich gerade habe. Ich glaube, ich habe gerade ein ziemliches Tief. 181 Subscriptions habe ich gerade. Ich weiß auch nicht, das liegt wahrscheinlich an der Jahreszeit. Normalerweise bin ich immer so um 230, 250 rumgekrebst. Aber im Sommer ist meistens ziemlich, ziemlich low. Und an Weihnachten ist mehr. An Weihnachten geht es dann teilweise schon Richtung 300. Aber ich gebe zu, man könnte halt das auch noch viel, viel besser machen hier auf Twitch. Also ich könnte mein Production Value, wie man es so schön nennt, den Stream noch deutlich steigern, wenn ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen würde, wie man ordentlich streamt, ja. Und ich könnte das natürlich auch alles noch ein bisschen besser ausnutzen. Ich meine damit nicht Placements, ich könnte noch regelmäßiger Sellout machen und irgendwelche, da gibt's ja zig Möglichkeiten, aber habe ich eigentlich keinen Bock drauf, bin ich viel zu faul für. Nee, habe ich nicht. Ja, bist du nicht der Erste, wobei ich das nicht finde, aber ja, das kenne ich. Ach Quatsch, Kick, Alter. Das Ding ist bald wieder weg. Vielleicht bleibt es bestehen als Seite für Gambling-Content. Für Gambling-Content und NSFW-Content, den Twitch nicht haben will oder so. Keine Ahnung, wie das jetzt entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass es ernsthaft zu einer Game-Streaming-Konkurrenz zu Twitch wird. Ja. Morgen erstes Bewerbungsgespräch als Linux-Systems-Engineer. Nice. Pock, dann bist du ja das gleiche wie ich, zumindest von der Jobbezeichnung. Ich bin auch Linux. Nee, ich bin nicht Linux Systems Engineer, ich bin nur Linux Engineer. Weil, warum eigentlich? Weiß nicht. Außerdem ist es auch vollkommen egal, was man als Jobtitel hat. Nee, das war nicht Kick, oder? Das war YouNow oder so, was es gab. Damals. Oder wie das hieß. Was dann direkt wieder dicht gemacht hat. Wenn ich das... noch in Erinnerung habe. Nee, glaube ich nicht. Du hast gesehen, wie das mit Ninja und Mixer lief. Hitbox gab's auch, genau. Das glaube ich nicht. Die streamen dort nur des Geldes wegen. Die sind relativ schnell wieder da, sobald das ausläuft. Ich glaube nicht. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Zumal es für mich aktuell so aussieht, als geben die einfach massig Geld aus von irgendwelchen Risikokapitalgebern und dann machen sie dicht. Es sei denn, sie bleiben bestehen in Form von einer Gambling-Stream sein. Ich kann es übrigens wirklich nicht verstehen. Also ich will es keinem schlecht reden, wenn er es gerne guckt. Sollen sie machen, ja. Aber ich persönlich kann es nicht verstehen, der Reiz an Gambling-Streams. Ich finde das so unglaublich langweilig und wie soll ich sagen, so langweilig und so shady, so dass ich mir irgendwie so gar keinen Bock habe, das anzugucken. Mir fällt da kein richtiges Wort für ein. Ich habe überhaupt gar kein Verlangen dazu, irgendwelche Gambling-Streams zu gucken. Aber das ist ja teilweise richtig mega beliebt, ja? Und ich verstehe nicht, warum. Aber gut, ich bin da wahrscheinlich zu alt für. Ich habe auch nie Case-Openings oder CSGO-Skin-Unboxings und so Zeug geguckt. Ich hab den Reiz davon da oder FIFA-Pack-Openings und sowas. Ich habe den Reiz daran noch nie verstanden. Ich kann es mir irgendwie so halbwegs zusammenreimen, warum die Leute das gucken. Aber ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Also dafür bin ich null empfänglich, was Gambling angeht. Also real Gambling mit echtem Geld und so. Was ich machen kann, ist Pass of Exile spielen und grinden. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen Gambling, ja? Hast du schon mal Lotto gespielt? Okay, wenn du mich so fragst, ja, habe ich. Ich glaube einmal vor 25 Jahren oder so. Dann bin ich mit meiner Mutter Lotto spielen gegangen und jeder hat so ein paar Kästchen ausgefüllt. Das war irgendwie mal so ein super, mega krass Rekord-Checkpot. Da sind Leute Lotto spielen gegangen, die nie Lotto spielen gehen, und wir auch. Aber ansonsten, ich spiele nichts in der Richtung. Keine Lotto, keine Losgeschichte, sonst was. Das Einzige, und deswegen kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wo ich als Kind total drauf gestanden habe, waren so Lose auf irgendwelchen Messen und so. Kennt ihr das noch, wo irgend so ein Typ auf so einem Stand steht und sagt im Motto, jedes dritte Los gewinnen, gewinne, 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 wow, und der übelsten Hype macht. Und da, also so Lose auf der Dippe-Messe oder so, oder auf irgendwelchen Messen und so, da stand ich richtig drauf, aber das lag daran, wo ich klein war, musste ich die Lose ja auch nicht selbst bezahlen. Da bin ich immer mit meinem Vater dahin gegangen und das war noch zu einem Zeitpunkt, wo der fett Kohle verdient hat. Und da hat er immer die Lose rausgehauen wie sonst was. Und ich habe quasi immer was gewonnen, deswegen fand ich das geil. Aber warum habe ich immer was gewonnen? Weil der Typ halt massig Kohle reingebuttert hat. Und ich habe teilweise auch Lose getauscht und sowas mit Leuten. Für mich war das so eine komplette Tagesaufgabe. Wir haben Lose gekauft, dann bin ich dann da rumgelaufen, habe die Leute gefragt, wollen wir tauschen? Ich gebe dir 3 Stück davon, wenn du mir 2 Stück davon gibst. Ja, das hat mich richtig gehypt damals. Aber was so Glücksspielsachen angeht, so klassische Casino-Gambling-Sachen, da bin ich null empfänglich für. Das ödet mich und langweilt mich nur an. Und ich verstehe auch nicht, wie man sich das anguckt. Aber auch so Sachen wie Skin-Gambling und sowas, es juckt mich gar nicht. Ihr müsst euch das angucken. In allen Games, die ich spiele, wo es Skins gibt, wo man vielleicht auch schon ein bisschen Gameplay gesehen hat von mir, ich ändere nie meine Skins. Ich spiele ein bisschen, dann habe ich so ein paar 0815 Skins. Irgendwann equippe ich mal ein und der bleibt dann für die nächsten 20 Jahre eingestellt. Mich schocken Skins nicht. Selbst bei Overwatch hatte ich mehr oder weniger immer die gleichen Skins ausgewählt. Es gibt so einen Skin, der gefällt mir am besten, fertig. Ich mache noch nicht mal kostenlose Gewinnspiele mit. Und ich habe auch keine Rabattkarten oder sonst was. Ich habe nichts in der Richtung. Hast du eigentlich jemals über Freelancer bzw. Karriere als Selbstständiger nachgedacht? Ja, habe ich. Und wisst ihr, zu welchem Schluss ich gekommen bin, Chat? Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile gut genug. Warum will ich das nicht? Ist ganz einfach. Weil es mir zu anstrengend ist. Ihr habt es richtig erkannt. Genau so ist es, Chat. Das ist mir einfach zu anstrengend. Okay, damit könnte man wahrscheinlich noch mehr Geld verdienen. Und ich meine, ich verdiene schon echt nicht verkehrt, ja, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber könnte man noch mehr Geld verdienen. Aber es ist auch viel anstrengender und viel verantwortungsvoller und alles. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und noch mehr Steuererklärungen und alles Mögliche. Und okay, das Risikoreich wäre vielleicht gar nicht so das Problem. Aber da habe ich, das ist mir zu anstrengend. Kein Bock drauf. Nice. Das Poker Prodigy hier. Bei mir sind echt Geld bezahlte Lootboxen verboten. Wo lebst du? In Belgien? Oder wo ist das verboten? Mir fallen da nicht viele Länder ein. Belgien ist das, glaube ich, verboten. UK hat irgendwas in der Mache, ist aber, glaube ich, noch nicht durch. Ah ja, Belgien, okay. Ja, weil von Belgien habe ich das auch gehört. Aber ganz im Ernst, wahrscheinlich umgehen die das bei euch doch mit irgendwelchen Tricks, oder? So nach dem Motto, das sind jetzt keine Lootboxen mehr, sondern das sind jetzt irgendwie anders benannt und man weiß halt die Wahrscheinlichkeit im Vorfeld und du hast feste Drops, aber die Schlüssel kosten noch, die umgehen das doch garantiert irgendwie trickreich. Aber wie, es gibt in Belgien keine FIFA-Packages zu kaufen? Okay, das sollten tatsächlich echt noch mehr Länder machen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, es gibt Leute, die kaufen sich FIFA quasi im Early Access, nenne ich es jetzt mal, so im Super-Premium-Paket 2 Wochen Headstart, um dann tausende Euro für auszugeben, okay, das ist vielleicht übertrieben, hunderte Euro dafür auszugeben, vor allen anderen Packages einlösen zu dürfen. Das ist so weird. Also diese FIFA-Geschichte habe ich nie kapiert. Aber da bin ich zu Boomer für wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir auch noch nie ein FIFA-Game gekauft. Ihr wisst, Fußballspiele sind nicht mein... Wobei, das stimmt nicht. Meine Xbox One war gebundelt mit FIFA. Das war ein FIFA-Bundle. Das ist das einzige FIFA-Game, was ich hier noch habe. Nie gespielt, nie eingelegt, nie ausgepackt. Ja, so, lass mal gucken. Komm, wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Videos an. Was haben wir denn hier? Ich hab gesehen, der Maurice hat ein neues Diablo-Video. Das wollte ich gucken, das habe ich noch nicht geschaut. Diablo 4 hat keine Ausrede für absurde Shoppreise. Moment, falsches. Die Sachen von Maurice habe ich bei der GameStar schon immer mega gerne geguckt. Und eines meiner Lieblings-Five-Hats, Native Web. Eines meiner Lieblings-Five-Hat-Programmier- und Entwicklungs-Channels auf YouTube hat heute Morgen auch wieder ein Video hochgeladen. Aber 23 Minuten ist mir einfach zu krass jetzt, ey. Die beste Architektur für deine Software, okay. Ich finde, der Kerl macht wirklich gute Videos hier. Der bringt die Sachen oftmals gut auf den Punkt, die man sich eh schon so im Hinterkopf immer so denkt. Aber der formuliert das meistens dann auch ganz gut aus und sagt, ja, genau das habe ich mir auch schon oftmals so am Rande überlegt, aber ich bin da nicht so drauf gekommen. Ja. Ja, finde ich auch gut. Okay. Was wird uns denn wieder empfohlen hier? Okay. Die Shorts sind wieder richtig pepega. A man's most powerful tool. Okay, soll ich euch mal was sagen? Das Gehirn. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Pass auf, da kommt jetzt das Gehirn. It's the ability to? Ja? Ja? Wie? Nee. Anklicken tue ich das nicht. Anklicken tue ich das nicht. Da bin ich ja in die ganze Pepega-Geschichte reingefallen hier. Nee. So Dinger klicke ich nicht an. In der Hoffnung, ich krieg gescheite Shorts empfohlen. Jetzt kriege ich gar keine Shorts mehr empfohlen. Doch, hier. Die interessieren mich aber. Things to stop doing when speaking. Moment, wir sind hier Informatiker, Programmierstellstream. Wir reden prinzipiell nicht mit Frauen. Gibt's in der IT eh nicht. Next. Berufsschule abschaffen. Jawohl, ich kann mein eigenes Video für Viewtime gucken. Analytics sind schon durch. Nee, ich klicke da nicht drauf. Keine Chance. Okay, was haben wir denn hier? Diablo 4 kein Player. DevOps is terrible. Was ist das denn? Ah, er natürlich. Was sonst? Ich wollte eigentlich noch das Heimautomatisierungsvideo gucken, was Spiel und Haus. Nee. Spiel und. Spiel und Zeug heißt da, genau. Okay, hier. Euer Smart Home Beispiel
von
für
der Mio-Automotivgarage bis.
DevOps ist auch terrible falsch gemacht. Und streng genommen sind eigene DevOps-Teams eigentlich falsch, wenn man den klassischen DevOps-Ansatz nimmt. Aber gut, ich meine, so hat sich's halt mittlerweile etabliert. Menschen, Tiere, Automationen. Jawohl, zeig her. Da bin ich immer. Lass ich mich immer inspiren von.
Ups. Von der Mi-Roboter-Tiefgarage bis zu selbstabdeckenden Sandkisten, von Fenstern, die sich für Katzen öffnen.
Oh, jetzt wird's aber advanced hier.
Bis zu Fenstern, die ihre.
Das bräuchte ich für meine Haustür. Wenn die Katze davor sitzt, dann erkenne ich das und dann lasse ich die Katze rein oder raus. Ich meine, ich habe eine Katzenklappe. Eigentlich brauche ich das überhaupt nicht. Was erzähle ich da für einen Blödsinn? Genau dafür habe ich eigentlich eine Katzenklappe. Lul.
Ihre Griffstellung kontrollieren, Lichtschranken, Balkonbewässerung, Gartenklingeln. Heute geht es um Inspiration rund um smarte Möglichkeiten für draußen. Ich schaue mal an, was ihr gebaut habt, gebe meinen Senf und 50 Euro für jede gezeigte Automation dazu. Ihr könnt euch kostenlos inspirieren lassen und ich fülle diesen Kanal mit einem weiteren Video, für das ich fast nichts tun musste. Menschentiere-Automation, Ausgabe 19, los geht's.
Doch, er muss es schneiden, reacten drauf und hochladen. Ich glaube, mit 50 Euro macht er da schon Minus pro Einsendung. Na, wobei. Ja, doch, sind irgendwie 8 Einsendungen oder so. Aber macht nichts, insgesamt dafür nicht.
So, und es bringt
dick Views und Reichweite. Ich gucke die Dinger immer gerne.
Abdeckung. Schauen wir mal rein.
Automatisierte Sandkistenabdeckung. Okay, das sieht schon sehr gebastelt aus. Aber cool, dass es funktioniert. Es sieht für mich so aus übrigens, als hat das auch oben drüber noch ein Dach. Seht ihr hier unten die Pfeiler? Das hat doch oben drüber noch ein Dach.
Okay.
Ist halt die Frage, warum man das braucht.
Verstanden. Okay, hier gehen so Schnüre hoch. Die ziehen das Ganze hoch. Ja, okay. Laufen da über irgendwelche Rollen.
Da ist doch noch ein Dach drüber hier oben. Kann mir doch keiner was anderes sagen.
Ein Markisenmotor, okay.
Ja, guck mal, hier oben drüber ist da noch ein Dach. Warum muss man das jetzt abdecken, wenn da noch ein Dach drüber ist? Dass von der Seite nichts reinkommt? Oder? Aber so viel kann das doch nicht sein.
Ich muss sagen, ich finde das schon ganz gut. Also,
aber ja, gut gebaut auf jeden Fall.
Wie eine Tour hochgezogen, das kann dann im Zweifel auch noch irgendwie Windschutz sein. Das ist fantastisch.
Damit keine Katzen raufgehen aufs Klo. Okay, das würde ich sogar noch verstehen. Ja, okay. Ja, Chat, ihr habt mich überzeugt, macht Sinn.
Fantastisch, also gerade wenn ich dran denke, wie oft wir nicht dran denken, die Abdeckung abends drauf zu machen und am nächsten Tag darf ich dann Katzenkacke aus der Sandkiste sehen.
Ah, okay, daran liegt's.
Die einzige Frage, hast du das irgendwo...
Ich darf auch täglich Katzenkacke hier rausziehen. Wo ist das Problem? Gut, meine kackt halt in den Klo, der dafür da ist.
Dran gekoppelt, irgendwie ein Präsenzmelder oder sowas. Der dürfte dann natürlich nicht von der Katze getriggert werden. Sonst öffnet sich das paradiesische Klo ja dann automatisch. Aber schreibt ihr gerne in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, wie man das Ganze idealerweise triggern könnte. Carsten hat geschrieben, dass das alles einigermaßen selbsterklärend ist und ich würde sagen, technisch ist es das. Also er hat auch geschrieben, dass er das mit Loxon umgesetzt hat. Aber am Ende ist ja...
Das kannst du ja mit allem umsetzen. Ja, du brauchst einen Motor und irgendwas, um das ein- und auszuschalten. Das ist tatsächlich relativ easy zu bauen. Wobei es nicht so einfach ist, das zu bauen, dass es reliable funktioniert. Ja? Aber an sich, rein von den Komponenten, dürfte es relativ einfach sein. Also es reicht dir ja schon jeder x-beliebige Microcontroller. Und der Motor muss ja auch nicht viel können. Der braucht ja auch nicht viel Leistung, der Motor, um so ein paar Hölzchen da zu bewegen.
Völlig egal, du musst irgendwie diesen Motor ansteuern. Ich habe gerade überlegt, ob wenn der hier zufährt, ob nicht vor diese Rollen noch so kleine Handfeger gebaut werden sollten,
dass
die
der abputzt.
Den Sand vom Rand wieder nach innen fegen. Das wäre zumindest bei uns eine willkommene Ergänzung. Das macht auf der einen Seite den Rollen den Weg frei und auf der anderen Seite führt es den Sand zurück dahin, wo er hingehört.
Ich glaube, mein Opa hat ja auch gerne gebastelt und gebaut. Der hat total viel am Haus hier selbst gemacht. Der kennt ja noch den selbstgebauten Fahrstuhl, den mein Opa gebaut hat. Wenn mein Opa nicht so computer- und technikfeindlich gewesen wäre, der konnte damit halt überhaupt nichts anfangen. Aber der war halt auch schon alt. Und würde der heute noch leben, ich glaube, wäre der ein bisschen aufgeschlossener gewesen und würde der noch leben, der könnte enorm viel Spaß mit Heimautomatisierung und Gebastel haben. Das wäre genau sein Ding. Mein Opa hat schon Heimautomatisierung und Sachen gebastelt, da gab es das Wort dafür noch gar nicht. Das wäre genau sein Ding, da hätte er mega Spaß dran. Leider ist er halt so technikfeindlich gewesen.
Aber auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr auch smarte Automationen für eure Wohnung, Häuser und Gärten gebaut habt.
wer baut schon 1900, was weiß ich, wann die das gebaut haben, ich sag jetzt einfach mal 1960 oder so, wer baut einen eigenen Fahrstuhl an der Stelle, wo du eigentlich gar keinen Fahrstuhl bauen kannst? Also das war schon ziemlich sickhead, was der Opa da gebaut hat. Guck mal hier, wer den nicht kennt. Boah, keine Ahnung, wie das Video hieß. Baustelle.
Hallo.
Ja, hier. Fahre ich hier hoch? Nee, da ist der Zeit. Nee, Moment, da ist schon die neue Klappe drinne. Dachboden stellt's. Jawohl, jetzt hier sieht man's. Hier bin ich schon oben. Guck hier. Guck, das hat mein Opa selbst gebaut. Das ist alles schon ein bisschen kaputt, weil wir hier am Umbauen schon waren, am Haus renovieren. Aber guck mal, das hat mein Opa selbst gebaut. Du bist da hingegangen. So, hier neben sieht man ja schon die, wie nennt man das, diese Schienen für den Fahrstuhl. So, und dann hast du hier einen Knopf neben. Ja, ich habe das alles ein bisschen pepega gefilmt. Normalerweise war hier unten auch noch eine Bodenplatte dran, dass das bündig abgeschlossen war. So, und dann drückt man hier den Knopf. Was ich jetzt nicht zeige, weil ich blöd bin. Drückt man den Knopf, da kommt hier so ein Wagen runtergefahren. So, da muss man hier rein. Und wichtig ist, man musste das hier wieder zumachen. Das hier musste man zumachen, ansonsten ging es nicht los. Da hatte da irgendeinen Kontakt. Wenn es nicht richtig geschlossen war, konnte man nicht losfahren. So. Und jetzt konnte man da drauf drücken und dann konnte man hochfahren unter das Dach. Also wir mussten den Fahrstuhl leider entfernen, weil du das Dach halt so absolut nicht dämmen konntest. Es war undammable quasi. Jetzt haben wir eine Treppe, aber der Fahrstuhl war schon enorm pog.
Alles weg?
Ja, alles weg. Der Fahrstuhl war schon enorm pock. Ich glaube, ich zeig das auch irgendwann, wie der Fahrstuhl von hinten. Oh, hier, guckt mal. Das ist der Motor. Ja, ich hätte das mal ordentlich aufnehmen sollen, alles. 30 FPS, billiges iPhone. Guck mal, hier sieht man so, hat er so einen Seilzug gebaut. Das ist halt übersetzungsmäßig ein bisschen besser, ein bisschen mehr Kraft hat alles. Hier unten ist ein Motor drin und hier geht es halt drüber mit so einem Stahlseil an den Fahrstuhl draußen und er hängt da dran. Also im Prinzip ist die Konstruktion ja auch vom Ansatz her easy, aber das hat er alles selbst gebaut und das schon vor 100 Jahren. Naja, nee, nicht ganz, aber vor 50 Jahren oder nee, noch mehr, vor 70 Jahren oder so hat er das gebaut. Oder vor 60 Jahren oder so, ist lange her. So, ich meine, das musste auch erstmal alles machen. Und auch das mit den Schienen und die Elektronik da dran, also das ist jetzt nicht ohne. Vor allem, ey, das ist noch aus einer Zeit, da gab es keine Microcontroller. Das ist alles analoge, manuelle Schaltung und sowas, dass das funktioniert. Somit, ich hau mal kurz einen ESP32 ins WLAN, der mit einem Relay dann irgendwie den Motor triggert da oben. Nee, das war damals nicht so. Heute wäre das einfacher gewesen, ja. Ja, eigentlich schade, dass der Fahrstuhl weg ist. Der war schon enorm cool. Hier hatte mein Opa sein Atelier gehabt. Sieht man leider nicht so viel, weil das Video, wo ich das Atelier gezeigt habe, das musste ich löschen auf YouTube. Wisst ihr warum? Weil mein Opa gerne nackige Mädels gemalt hat. Und das war Monka Toss für YouTube. Der hat zig Aktbilder oder wie nennt man das? Also Nacktporträts von Models, die Probe gesessen haben dort gehabt. Oder gibt's das Video? Nee, das Video gibt's noch. Das Video gibt's noch. Guck mal, mein Opa war richtig künstlerisch begabt hier. Guck mal.
No, God!
Fuck, kann ich euch nicht zeigen. Moment, geht das mit VLC? Lass mal kurz was probieren. Geht das mit YouTube DLP? Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Ja. Ach, das kann man runterladen. Okay. Ach ja, das funktioniert. Also ich kann euch nicht das komplette Video zeigen, weil wie gesagt, das sind keine Fotos oder sowas. Das sind von meinem Opa gemalte, also Porträts, nicht Porträts, wie nennt man das? Also Ölbilder. Aber halt mit nackigen Mädels als Motiv. So. Und guck mal, hier sieht man noch, hier war das mit dem Fahrstuhl. Ihr seht, hier war das oben noch nicht abgerissen. So, und jetzt gehe ich erstmal hier, in das andere, Abstellzimmer rein. Da sind keine nackischen Frauen auf Bildern drauf. Da hat er sich. Ja. Sieht schon, also der konnte auch wirklich gut malen. Wir haben auch ganz viele Bilder von dem hier im Haus hängen, vom Opa. Ja klar, die habe ich alle behalten. Okay, nice, Rollstuhl. Ja, okay, Max, das interessiert keinen. Ja, der Motor. Ach, guck mal, hier sieht man tatsächlich den Motor mal ordentlich vom Fahrstuhl. Hier. So sieht das aus, was er da gebaut hat. Und nebenbei steht irgendwie noch eine Flasche. Was auch immer. Wahrscheinlich eine Flasche Öl oder so. Okay, Max, weiter. So, guck mal, hier gibt's Bilder. Also der hat richtig abgedrehtes Zeug gemalt. Also nicht nur hier so alter Mann am See. Guck mal, der hat auch, also ich weiß, dass mein Opa sehr beschäftigt hat damals das alles mit der Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Da hat er einige Bilder zugemalt. Sieht man, glaube ich, hier auch irgendwo. Guck mal hier, das Rechte. Also der hat da auch ein bisschen so seine Kriegserfahrung verarbeitet, ne? Das ist schon krass, was der gemalt hat. Guck, ihr seht's ja auch mit Naja, also wenn das Ölgemälde nur hier Toss ist, dann weiß ich auch nicht, ja? Also man sieht's ja auch hier mit Atombombenexplosion und sowas. Also richtig, richtig hart, was mein Opa da von sich gegeben hat in Bildform, ja? Richtig, richtig krass. Ja. Also auch von Motiven her. Das gehört übrigens zusammen, ja? Also das ist, falls ihr das nicht erkennt, also das ist richtig Sixhead. Das sind drei Bilder, die gehören zusammen. Das ist vorher, das ist während der Atombombenexplosion und das ist nachher. Also das ist richtig High IQ, was da mein Opa fabriziert hat. Alter Mann am See und hier hat er sich mit irgendwie Menschen werden geklont beschäftigt und sowas. Guck, das ist irgend so ein geklontes Baby und so, wo die ganzen Forscher drumherum stehen und so. Also er hatte schon coole Motive, so auch, wie sagt man, so ein bisschen so Fantasy-Motive und sowas. Also er hatte schon drauf, muss man sagen, ja. Und die habe ich natürlich alle behalten. Und es hängen auch viele. Okay, das mit der Atombombe hängt jetzt nicht bei mir im Wohnzimmer. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu. Das drückt vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Gemüt. Wenn man das im Wohnzimmer sich angucken müsste, ja. Aber die habe ich alle noch. Schon hart, oder? Also, mein Opa hat's richtig drauf gehabt. So, was wollte ich denn jetzt gucken? Wie zum Teufel bin ich eigentlich von Heimautomatisierung auf Bilder von meinem Opa jetzt gekommen? Ach so, dass mein Opa viel Spaß an Heimautomatisierung gehabt hätte, was man ja auch am Fahrstuhl sieht. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau. Ja. Also die anderen Bilder will ich euch nicht zeigen, weil die sind halt noch deutlich mehr explicit, ja, was er da gemalt hat. Ich meine, der hat nicht nur nackte Frauen gemalt, mein Opa, aber der hat schon viele nackte Frauen gemalt. In allen nur erdenklichen Posen und Winkeln. Ich bin ja, wisst ihr, eine Sache, wo ich mich heute immer noch frage, ist, wie hat das geklappt? Weil die Bilder hat er alle gemalt, als er aus dem Krieg wieder daheim war, schon. Also über die nächsten 40 Jahre, 50 Jahre, also der so. Und über die nächsten 50 Jahre hat er die gemalt. Und ja, was hat meine Oma denn dazu? Genau das frage ich mich auch. Das hab ich mich auch schon gefragt. Was hat meine Oma dazu gesagt, dass im Atelier bei meinem Opa nackte junge Frauen gesessen haben? Die viel jünger waren als er, wohlgemerkt, ja? Der war damals ja wahrscheinlich, also als er die Bilder gemalt hat, der wird sicherlich wahrscheinlich angefangen so in meinem Alter, nee, der hat schon früher angefangen zu malen. Aber sagen wir mal so, der war so in meinem Alter vielleicht, ja? Und der hat da 20-jährige Mädels rumsetzen gehabt, die für ihn Model gestanden. Okay, vielleicht. Ganz im Ernst, das war halt rein künstlerisch, ja. Also, wahrscheinlich hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht. Nee, da ist nichts gelaufen. Wisst ihr, ganz im Ernst, ich glaube, wenn du damals gesagt hast, ich bin Maler und wollen Sie Modell stehen für mich, da haben die Leute noch nicht gedacht, Alter, das ist ja bestimmt voll der Perverse, der will mich einsperren unterm Dach. Das wäre heute mein erster Gedanke, den ich wahrscheinlich hätte, wenn mich jemand anspricht. Also mich spricht eh keiner an, ja. Aber wenn ich 20 weiblich und gut ausschauen würde, ja, und mich spricht jemand an, ich bin Maler, möchten Sie für mich Modell stehen? Dann würde ich heute sagen, Alter, würde ich mir heute denken, Alter, bestimmt übelst gestörter Massenmörder, der mich jetzt in irgendeinem Container einsperrt. Und damals haben die Leute sich gedacht, oh ja, nice, warum nicht? Aber gut, ich glaube, damals hat man sich da auch mehr gekannt und man wusste ja auch, der war ja hier auch in der Hanauer Künstlergilde und so. Und ich glaube, das war schon ein bisschen mehr, schon ein bisschen bekannter, ja. Naja. So, gucken wir mal weiter. Ja, aber wie gesagt, also ich habe viele Bilder von meinem Opa hängen. Wir haben, also hier bei mir im Arbeitszimmer habe ich tatsächlich keins hängen. Das ist aber der hauptsächliche Grund, weil weil das immer so unordentlich alles ist hier, ja. Und Kartons und sonst wie. Und dann müsste ich abstauben und alles. Da hier hängt keins, aber sonst hängt außer im Bad und in der Küche fast in jedem Zimmer und im Flur hängen Bilder. Halt meistens eher so die Naturmalereien vom Opa, ja, wo er dann irgendwelche österreichischen Berge oder sowas, ja. Also wie gesagt, die etwas tiefer gehenden Bilder von den Motiven her. Ich brauche im Wohnzimmer kein Bild mit einer Atombombe hängen. Aber man sieht schon, der hat sich einiges gedacht dabei, was er gemalt hat. Okay, jetzt gucken wir erstmal fertig. Chat, jetzt mal ernsthaft, meinte ich, ich soll das Wort löschen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unter TOS fällt. Ölgemälde vom Opa, mit, wo man halt minimal Buba sieht. Also, das wäre wirklich lächerlich, wenn das TOS wäre. Das ist ja kein Porn, das sind Ölgemälde vom Opa. Aber bei Twitch weiß man halt nie. Ja, da musst du dir irgendeinen Amorant Poolstream angucken und schon hast du mehr Buba als da. Okay, weiter gucken.
Dann schickt die gerne ein. Unter zeug.cool/zeigen könnt ihr mir das zukommen lassen. Und wie gesagt, für jede gezeigte Automation gibt es einen 50€ Amazon-Gutschein. Und vielleicht bekommen wir ja noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Balkonkraftwerks-Edition dieses Jahr zusammen oder eine mit Sachen rund ums Auto. Oder nochmal Garten und Bewässerung. Der Sommer ist ja dank Jahrzehnten verfehlter Energiepolitik.
Die ist auch auf Kick oder was? Okay, okay. Seriously? Seit wann ist denn die schon nicht mehr auf Twitch? Moment. Kurzer Buba-Check. Alter. Was ist? Alter! Das ist erlaubt! Was zum Teufel? Serious? Das ist erlaubt? Okay, warum nicht? Alles klar. Ich glaube, die Leute sind hauptsächlich wegen des Gameplays da. Komplett normal. Oh Mann, na gut. Alle nur Gameplay-Enjoyer dort im Stream. Darfst du auch als Kerl so da hocken? Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Das glaube ich nicht. War es nicht so, dass Bikini und leichte Bekleidung eigentlich nur noch in Nähe von Pools und so eigentlich erlaubt war? Ja, okay. Mich wundert's nur. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das im Einklang mit Twitch TOS ist. Nicht so sehr sich im Bikini hinsetzen, sondern breitbeinig mit knapper Hose da vor die. Also, ich meine, es ist doch klar, wo der Fokus dieses Streams liegt. Oder? Ich meine, eindeutig auf dem Gameplay. Okay, gucken wir weiter.
Sicherlich noch lang. So, Sören hat ein vollautomatisiertes Sören. Garagentor via Lichtschranke mit Geofencing.
Unser Garagentor ist ein bisschen speziell. Mhm. Funktioniert über eine Lichtschranke für die Ausfahrt und über Geofencing fürs Öffnen. Ich fahre jetzt also hier entsprechend aus der Garage raus. Auto geht aus der Lichtschranke raus. Mit ein paar Sekunden Zeitverzug schließt sich jetzt entsprechend.
Nein, da hast du recht. Da habt ihr, Chat, da hast du voll und ganz recht. Das ist sicherlich nicht gewollt. Das passiert nur im Hirn der Leute. Das ist nicht Sinn und Zweck gewesen des Streams. Garantiert nicht. Das ist reine Wahrnehmung der Zuschauer.
Das Garagentor und geht zu. Man fährt seines Weges. Und dieser Zustand.
Die Webcam steht halt nur zufällig zwischen den Beinen. Das kann schon mal passieren. Ja, wenn ihr wüsstet, wo meine Webcam gerade steht, ja?
wird jetzt entsprechend gespeichert. Das heißt, wenn das Haus weiß, das Auto ist nicht da, das Handy kommt zurück in den Geofence, dann geht entsprechend das Garagentor auf, wenn man sich
okay, jetzt habe ich gar nicht, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Also was ist mit dem Garagentor?
Ich fahre jetzt also hier entsprechend aus der Garage raus, Auto geht aus der Lichtschranke raus, ein paar Sekunden Zeitverzug, schließt sich jetzt entsprechend das Garagentor und geht zu, man fährt seines Weges und dieser Zustand wird jetzt entsprechend gespeichert. Das heißt, wenn das Haus weiß, das Auto ist nicht da, das Handy kommt zurück in den Geofence, dann geht entsprechend das Garagentor auf, wenn man sich nähert, sodass man damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Einzige Lücke ist jetzt zum Beispiel, man hat das Auto in die Werkstatt gebracht, kommt ohne Auto wieder, dann...
Chat. Also ich nicht. Glaubt mir, bei mir will das keiner sehen. Aber es erstaunt mich, und das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ich da letztens drüber gestolpert bin, nicht nur Puba-Streamerinnen haben Onlyfans und Webcam-Kram. Ich war letztens bei einem recht bekannten Speedrunner, einem Mann, auf Twitter und da war ein OnlyFans-Account verlinkt. Also, es sind nicht nur Mädels mit OnlyFans-Account unterwegs mittlerweile. Und das war, ey, also das war ein ziemlich bekannter Speedrunner und das war auch kein, so Troll-Onlyfans, also das war wirklich Hardcore-Onlyfans. Doch, war es. Nein, es war nicht Simply. Es war nicht Simply. Ob Simply einen hat, weiß ich nicht. Aber es war ein recht bekannter Speedrunner. Es hat mich echt gewundert. Aber nein, nicht nur Buba-Stream-Mädels haben Onlyfans. Gibt auch einige Typen, die Onlyfans haben. Soll jeder machen, wie er will. Ich meine, auf der Plattform ist das ja auch normaler Content, ja. Und wem das gefällt und wer dafür Geld ausgeben will, why not? Ja, Simply sitzt auch in Twitch, das stimmt schon, aber den meine ich nicht. Der sitzt in Twitch auch immer oben ohne und ist sehr, sehr behaart in der Webcam immer. Gut, ich weiß, fragt mich nicht, wie wir auf diese Themen jetzt gekommen sind. Chat, lass mal von was anderem reden wieder. Ja, okay. Heimautomatisierung, ja.
Geht halt trotzdem das Garagentor auf. Ich würde es eigentlich irgendwie gerne an einen AirTag koppeln, dass man den quasi ins Auto packt, dass es dann wirklich am Auto hängt. Ja, und hier noch die entsprechenden Lichtschranken.
Ah, das ist immer so ein Ding mit AirTag. Habe ich mir auch schon überlegt, oder anhand der GPS-Position. Das Ding ist, wenn du dann vor deinem Haus vorbeifährst, geht auf einmal die Garage auf. Oder das Hoftor auf. Das willst du ja nicht unbedingt. Du willst eigentlich nur das Hoftor aufmachen, wenn du wirklich auf den Knopf drückst. Das heißt, ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich mein Hoftor ausstatten soll mit zwei, wie nennt sich das so schön, Torantrieb oder so? Ja, ich habe mir sogar schon welche gekauft dafür. Haben wir das nicht sogar im Stream schon mal ausprobiert? Ich habe sogar schon ein Relay dran zum Schalten und alles, aber ich habe es noch nicht installiert. Von Hörmann, ich glaube, nee, Sommer sind meine Antriebe von Sommer. Kannst du den ESP32 an die Autobatterie klemmen und dann? In was für einem Anwesen, Mondmax? Naja, in einem etwas größeren Grundstück mit Haus drauf und einem Hoftor. Irgendwie musst du ja reinkommen in den Hof. So, und ich habe mir das auch überlegt, ob ich das über die GPS... Das Hoftor vom Innenhof, genau. Ja, also Hoftor zur Straße hin. Hoftor zur Straße hin, und dann fährt man in den Hof rein. Und ich habe mir überlegt, ob ich das mit den GPS-Koordinaten mache, aber dann geht halt das Hoftor auf, wenn man mit dem Auto vorbeifährt. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen, sollte ich das Hoftor in der Art behalten und das mit Antrieben ausstatten, ich werde das mit einem Knopf machen. Ja, mit einem Knopf, was entweder von einem ESP empfangen, beziehungsweise halt einen WLAN-Knopf, ja, übers WLAN, WLAN-Authentifizierung macht, oder über LoRa oder sowas, oder über CarPlay. Über CarPlay ist auch noch eine Möglichkeit, Weil über CarPlay kann ich einfach ein Home Assistant Button quasi ins über wie heißt das Ding, HomeKit, glaube ich, über quasi als HomeKit Button exportieren und das dann über CarPlay auf dem Auto Display anzeigen. Und ich glaube, dass das die beste Variante ist. Über CarPlay das Ganze zu machen. Allerdings auch nur CarPlay im WLAN, weil, nun ja, ich will ja nur, dass es nur geht, wenn ich daheim bin, nicht aus Versehen da drauf drücke und dann geht das Hoftor auf so. Und kann man auch noch an die GPS-Koordinaten koppeln und sowas, ja. Ja, so sieht's aus. Okay, weiter gucken.
Auf einer Seite zwei Lichtschranken, auf der anderen Seite wiederum zwei Reflektoren, die darüber quasi merken, ob das Auto da ist.
Aussteigen und aufmachen. Naja, die einfachste Variante ist immer noch die Fernbedienung vom Hersteller nehmen und da auf den Knopf drauf drücken. Da geht's auch auf. Das ist das Einfachste.
Ja, also zwei Sachen. Also das mit AirTags wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ist zu treten.
Was der Vorteil ist, eigentlich kein Vorteil in Form von, dass du weniger brauchst, sondern nur, dass du halt einen festen Platz hast, wo das Ganze ist. Dass es nicht irgendwie am Schlüssel mittragen musst oder sowas. Du hättest halt einen festen Knopf im Auto, wo du draufdrücken kannst an irgendeiner Stelle. Eher so eine Komfortgeschichte. Nicht so sehr, dass es irgendwie weniger Teile bräuchte. Ja, easy. Warum? Einfach Direktchauffeur. Und gut ist.
Wege für deinen Anwendungsfall. Und wie oft bringst du denn das Auto in die Werkstatt? Also ich für meinen Teil. Gut, vielleicht
bin ich habe es erst letztens in die Werkstatt gebracht, weil Firmware-Update.
Tief in der
Automatik. Leute, die haben ewig gebraucht, ne? Ich war da, Firmware-Update fürs Auto. Und das hat 2 Stunden gedauert, bis es fertig war. Also ich gehe mal davon aus, also bis ich es wieder mitnehmen konnte. Nee, Fiat 500e habe ich. Und das hat 2 Stunden, konnte ich erst wieder mitnehmen. Alter. Nee, kann man nicht selbst flashen. Weiß nicht, was die, also ich weiß nicht, ob die einfach nur lahm sind oder ob Fiat Firmware Update so lange braucht. Ja, der Fiat kann das auch OTA machen, aber du kannst nicht alles OTA updaten. Du kannst das Entertainment-System und sowas OTA updaten, aber du kannst zum Beispiel nicht die internen Sachen für, keine Ahnung, Bremsen und so sowas OTA updaten. Hoftor-Champ.
Drin, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich für mich fände es okay, wenn das Auto in die Werkstatt kommt, die Garage wieder manuell zu schließen, indem ich das irgendwie meinem
Handy... Wieso hast du kein YouTube Premium? Ich habe YouTube Premium.
...die sage oder auf in der App da drauf drücke oder so. Oder du machst das über die Lichtschranken. Wenn das aufgefahren ist und nach 15 Minuten noch nichts da in der Lichtschranke steht, dann fährst du das Auto...
Wir haben Cackles Deer nicht nicht aktiviert. Das ist irgendeine Add-on-Geschichte, die da Max da verwendet. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Das ist Emote Cackle und dann noch mit Steer als Zusatz. Wie macht man das denn? Cackle und dann Steer. Ach so, funktioniert das. Okay, easy. Das ist quasi kein Emote, das wird dann nur overlaid. Nee, ich bin nicht eingeloggt bei YouTube, deswegen steht das nicht da. Aber ich habe privat auch YouTube Premium. YouTube Premium über Indien abgeschlossen. Mit einem zweiten Account. Weil es billiger ist. Das ist eine gute Kombination. So, next. Ich muss gleich ins Bett.
Dazu. Oder so. Oder du baust dir noch eine Lichtschranke in den Vorgarten. Wobei das wahrscheinlich zu kurz vorher ist, ne? Sonst wäre vielleicht eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie in HomeKit zu bringen und dann per CarPlay.
Die Mounts in die Mobile-App. Nein, keine Chance. Es sei denn, du hast Android und benutzt einen alternativen Client. Dann geht das. Das einzige animierte Emote, was du benutzen kannst auf Mobile, ist WuppPad und WuppPad 2. Die gehen mobile. Weil sie offizielle Twitch-Emotes sind. Die anderen gehen nicht. Leute, ich habe noch so viele Emote-Slots, Mann. Ich muss echt mal wieder neue Emotes reinpappen.
Machen, kenne deine Handy-Situation nicht und deine Autosituation, aber wenn das Auto oft in der Garage ist, vielleicht hat es auch noch kein CarPlay. Da würde aber ja sonst auch eine kleine Taste auftauchen, jedes Mal, wenn du dich deinem Zuhause näherst, dass du mal eben die Garage aufmachen kannst. Wäre natürlich nicht vollautomatisch. Dann haben wir von Volker eine Mehrtiefgarage für Works Rasenmäher bekommen. Wir sehen hier schon
Okay, das sieht HiQ aus.
Er startet jetzt eine manuelle Fahrt seines Works Mäh-Roboters. Schauen wir mal rein.
Die Musik, Alter. Okay.
Das ist natürlich schon ganz gut. Jetzt mal sehen. Oh, und es ist offenbar auch sehr gut koordiniert. Der fährt ja relativ sofort los, wenn er hochkommt. Außer du hast da irgendwie einen sehr gut gesetzten Schnitt drin gehabt. Und dann fährt er zu.
Holy Luck Gamers, Dankeschön für den Prime-Sub.
Mähen los. Mit welcher Webcam von 1928 hast du denn dieses Video aufgenommen? Das ist eine gute Gelegenheit für mich mal auszuprobieren, ob ich das per AI hochgerechnet kriege. Also wenn das bei euch gar nicht mehr so schlecht aussah, dann habe ich AI-Hochrechnung von Videos ausprobiert.
Ja, man sieht aber, dass es AI hochgerechnet ist, weil das hier so komisch flimmert drumherum. Das heißt, Leute, AI hochgerechnet, das bedeutet auch, wir sehen hier Gras, was gar nicht wirklich da ist. Es ist ja nicht wirklich hochgerechnet, sondern es ist Sachen hinzuerfunden. Also je nachdem, was er benutzt hat. Ja, es könnte auch wirklich einfach nur hochgerechnet in dem Sinn sein, dass versucht wird, halt ein bisschen das ordentlich zu upscalen. Aber so richtiges AI-Enhancement erfindet halt einfach Gras dazu, wo kein Gras ist und sowas. AI-Upscale vom ersten Video.
Das Kunstrasen ist, der da oben drauf liegt, weil das ja schon eine sehr kleine Grasnarbe wäre. Aber es ist natürlich, also gerade wenn der Garten nicht so super
aber groß ist. Aber cool ist es schon gemacht, oder?
Das ist natürlich schon eigentlich eine sehr elegante Geschichte. Ne?
Ja.
Und dein Kunstrasen passt sehr gut zur Optik des restlichen Rasens. Außer der restliche Rasen ist auch Kunstrasen, dann bräuchtest du allerdings keinen Mähroboter. Mich hätte natürlich noch ein bisschen interessiert, wie du die gebaut hast, wie das ganze Gestell aussieht. Könnte man wahrscheinlich auch oben einfach noch ein bisschen mehr Grasnarbe drauflegen und echten Rasen. Ja. Musst du natürlich auch regelmäßig hochfahren.
Also Mähroboter ist für meinen Garten einfach nicht das. Viel zu viele Wurzeln, viel zu viele Beete und Pflanzen und Unebenheiten und ich glaube, das funktioniert nicht gescheit bei mir. Dann müsste man die Grenzen irgendwie markieren.
Das zusammenlegen.
Sowas hier quadratisch und klare Grenzen ist halt easy.
Auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank dafür.
Ja, bei neuen nicht, aber die funktionieren nur mit China-Chinesen-App und haben Batterien in den Begrenzungssensoren. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Damit die Tiere heute nicht zu kurz kommen, habe ich von Luis ein Katzenfenster bekommen.
Hallo, heute zeige ich euch unser Fenster in der Garage. Das ist ein ganz besonderes Fenster. Es kann nämlich automatisch auf und zufahren. Das liegt daran, dass wir eine Katze haben und diese mussten wir damals immer noch durch die Tür rein und raus lassen, wenn diese raus wollte.
Das will niemand.
Doch als das zu nervig wurde, haben wir uns gedacht, wir haben ja eine Verbindung vom Haus in die Garage über eine Katzenklappe.
Moment. Ihr habt eine Verbindung vom Haus in die Garage über eine Katzenklappe. Müsst ihr dann aber aus der Garage von... Warum hattet ihr denn da eine Katzenklappe? Die Geschichte erscheint mir etwas...
Wahrscheinlich, weil ich schon vorher da war.
Dubios oder unvollständig. Aber ich lasse das für jetzt erstmal durchgehen.
Und durch dieses Fenster kann die Katze ganz einfach zwischen den Gitterstäben hindurch nach draußen gelangen. Die Gitterstäbe haben den Vorteil, dass wir das Fenster einfach immer geöffnet lassen können und auch kein Einbrecher von außen reinkommen kann wegen den Gitterstäben.
Außer seine Katze.
Das heißt, die Katze kommt hier auf das Brett, über die kleine Treppe hier drauf, wird von dem Bewegungsmelder erkannt.
Jetzt
wird's. Das Signal wird über die Kabel an diesen Mikrocontroller weitergegeben.
Und das funktioniert zuverlässig?
Eben, der dann letztendlich diesen Motor hier ansteuert und mit diesem Stahlseil.
Also ich habe schon gemerkt, nicht alle Bewegungsmelder erkennen Katzen zuverlässig oder sagen wir mal so, erkennen Katzen oft richtig, also schwierig, mal nicht, mal schon, gibt bestimmt auch gute, wo das funktioniert, aber manche sacken dafür richtig. Also ich würde sagen, die meisten sacken dafür.
Wird das Fenster öffnet.
Auch Stahlseil scheint mir hier ein bisschen geschmeichelt, das ist doch eher ein Stahldraht oder ein Stahlfaden.
Ja, jetzt sei mal nicht so,
wieder zugeht,
nicht so überkorrekt hier an der Stelle. Kann man doch durchaus Stahlseil nennen.
Jetzt sitzt da oben eine Feder, die das Fenster einfach durchgehend randrückt.
Das sieht aber krass gebastelt aus, oder? Was mir ja prinzipiell gefällt.
Das Seil dann einfach wieder abgerollt wird und dann schließt sich das Fenster wieder. Der Bewegungsmelder ist eigentlich nichts anderes als so ein billiges Bewegungsmelderlicht.
Ja.
Doch das Signal kann super dazu genutzt
ein Peer-Sensor
werden, dem Mikrocontroller zu sagen, dass der Motor sich drehen soll. Da sitzt noch eine Filmdose dran, die ist einfach nur dazu da, um das so ein bisschen zu fokussieren. So, jetzt habe ich es auch schon aufgemacht. Das Fenster fährt auf.
Reagiert auf jeden Fall recht flott.
Jetzt dauert es einen Moment, die Katze kann rausgehen. Sie soll ja auch nicht zerquetscht werden.
Er hat hier übrigens die guten wasserdichten Boxen, die es im Dutzend billiger gibt, ab und zu bei Amazon. Habe ich mir auch schon öfters gekauft, so ein 12er-Pack von solchen Boxen. Das sind ja eigentlich Boxen für so Zwischenverkabelungsdinger für Elektro-Sachen. Abzweigdosen, genau, sowas. Aber die sind wirklich praktisch. Die haben mehrere Ausgänge, sind ein bisschen elastisch, kann man auch einfach was rausschneiden. Sehr angenehme Dinger. Und die kosten teilweise nur so irgendwie 60 Cent das Stück.
Werden.
Kann man immer mal so ein 12er-Pack bestellen bei Amazon.
Und dann
fällt
das Fenster wieder zu. So. Und damit dann aber nicht Folgendes passiert.
Ich würde mir Gedanken machen, wenn der Schwanz der Katze im Fenster ist. Auf der anderen Seite, es geht ja relativ langsam zu. Also das sollte die Katze eigentlich schon checken. Wobei, Chico checkt ja eigentlich nichts.
Die Katze sitzt oftmals noch draußen auf dem Brett. Damit dann aber das Fenster nicht auf und zu und auf und zu fährt, ist dann eine kleine Sperrzeit von circa 20 Sekunden. In der Zeit passiert nichts. Und dann haben wir hier noch zwei Knöpfe. Über die kann ich das Fenster einmal manuell auf und zu machen. Und wenn ich diesen Schalter hier umlege, kann die Katze, so jetzt geht's nochmal auf, kann die Katze von außen rein.
Mir fehlt jetzt noch, dass wir die Katze mal sehen. Ich habe eigentlich gehofft, wir können uns noch seine Katze angucken.
Aber nicht mehr von drin nach draußen.
Das ist quasi so für nachts. Das
können wir zum Beispiel machen, wenn wir zum Tierarzt müssen.
Oder so.
Weil dann die Katze reinkommen
schlau,
soll,
schlau
aber
Idee.
Nicht mehr nach draußen abhauen soll.
Außer,
gute Idee.
Außer sie versteht, wie die Kippschalter funktionieren. Sonst können sie sich auch selber das Fenster aufmachen. So, hatten wir schon mal zumindest indirekt ein Tier.
Ja, die meisten Katzen sind ja gechippt, dann bräuchte man so ein Lesegerät, ja.
Aber vielleicht überrascht uns ja noch irgendwo.
Aber da müssen die Katzen halt relativ nah dran sein.
Ein weiteres. Wow. Lukas hat erstmal seine Balkonbewässerung geschickt.
Für alle, die keinen festen Anschluss haben. Ich habe das Ganze mit einer großen 9-Liter-Gießkanne und einer Gardena Urlaubsbewässerung gelöst. Die Gießkanne deshalb, weil es deutlich schöner aussieht als ein Plastikbehälter.
Ja.
Die Pumpe lässt sich einfach durch eine smarte Steckdose bedienen. Verteilt wird dann das Wasser über ein Schlauchsystem, welches normalerweise nur aus einzelnen Schläuchen besteht. Mhm. Für den Schlauch reicht ein normaler PET-Schlauch aus dem Baumarkt und Tropfer gibt es von Gardena oder günstig im Internet. Da die Pumpe sich leider produktionsbedingt nach einer Minute automatisch abschaltet.
Quasi so ein Bewässerungssystem für die Sachen auf der Terrasse.
Schaltet, da sie eigentlich dafür vorgesehen ist.
Oh, die ist hübsch.
Durchgängig am Strom zu sein und immer alle 24 Stunden einmal für eine Minute zu laufen, muss man in HomeKit über die Deaktivierungsfunktion die Steckdose ausschalten, um sie dann für die nächste Automation wieder starten zu können.
Das ist ja ganz interessant. Also das Gardena-Ding bewässert einfach stumpf alle 24 Stunden nach dem Einschalten. Und das ignorierst du, indem du einfach...
Also in meinem Fischteich habe ich auch eine Pumpe drin, wobei ist das eine Pumpe? Die macht so Wassersprudelzeug. Wie nennt man das? Pumpe. Ich nenne es einfach mal Pumpe. Und die schalte ich auch über eine Steckdose an und aus. Die läuft morgens von 7 bis 7:30 bis 10:30 drei Stunden und dann abends von 17:30 bis 20:30 drei Stunden.
Die
Umwälzpumpe, ja, kann sein. Da blubbert es auch immer so ein bisschen Wasser, also ein bisschen Luft raus. Wenn man da. Das ist ganz praktisch, weil dadurch im Winter das nicht so leicht zufriert, weil es in Bewegung ist.
Steckdose ausschaltest und dann wieder anschaltest, wenn du sie brauchst. Okay. Sowas wäre ja noch was, um das letzte Loch in unserer automatischen Bewässerung zu schließen. Das sind dann vor allem die Kübel vor der Haustür. Die sind nämlich nicht Teil der automatischen Bewässerung. Das ist vielleicht auch eine Idee. Also wenn ihr vielleicht auch Bewässerungen habt, die abgekoppelt vom Wassernetz funktionieren, naja. Gerade auch für...
Das bräuchte ich nicht. Ich habe eh nicht so den, wie sag mal, grünen Daumen, was das angeht. Juckt mich nicht. Das höchste der Gefühle war, dass ich mal so Bodenfeuchtigkeitssensoren ausprobiert habe, dass man weiß, wann man wieder gießen muss. Aber die Dinger haben auch gesackt.
Vielleicht mit Zisternen oder so. Da bin ich für die Zukunft im neuen Haus auch sehr interessiert. Also zeug.cool/zeigen. Cornelius hat seinen Fensterkontakt versteckt. Es geht offenbar um das Problem, dass ein Türsensor, der oben an die Tür geklebt ist, ja sagt, die Tür ist zu, aber der Griff trotzdem in der einfach Aufdrückstellung sein kann. Ich bin gespannt, wie er das mit einem Akara-Sensor
gibt. Ja, das verstehe ich. Ich kann mir vorstellen, wie der das gelöst hat. Der hat den Sensor einfach an den Türgriff gepappt und den Sensor hier unten hin. Das ist das Einzige, wie mir das einfällt, wie man das mit einem Sensor machen kann. Wobei man dann nicht weiß, ob das Fenster wirklich zu ist. Man geht aber einfach mal wahrscheinlich von aus, weil die andere Seite anliegen muss dafür.
Löst hat. Weil ich das ja schon von einigen gesehen hatte, die das mit zweien machen. Türsensor im Fensterrahmen. Okay, und dann hast du den Magneten auf das... Auf den, was ist das? Bolzen da drauf gepackt.
Ja, genau. Okay, ist ähnlich zu dem, was ich gesagt habe. Er hat es an das Verriegelungssystem gemacht. Aber. Funzt das dann überhaupt? Ah, das slidet hier vorbei. Hier hängt sich das ein. Ja, ist aber ist ähnlich vom Ansatz her.
Packt. Also, das ist ja wirklich einfach gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, ist das der Magnet aus dem Teil?
Nee. Das ist ein gekaufter Magnet. Der bei dem Sensor sieht anders aus. Kannst ja bei Amazon im 40er-Pack kaufen.
Ja, das ist ein eigener, ne? Also du hast einfach irgendwo einen Magneten besorgt, einen kleineren, den da drauf gepackt.
Aber gute Idee. So kleine Sachen ist das, was einem oftmals das Leben erleichtert. Das ist eine gute Idee.
Ich muss sagen, es ist ziemlich genial. Du hast nicht die sichtbare Warze außen an der Tür. Du hast die genaue Position, also du hast nicht die genaue Position, aber er unterscheidet dann eben, je nachdem, wenn du ihn genau ausrichtest, zwischen die Tür ist offen und die Tür ist geschlossen und er zeigt auch offen an, wenn der Bolzen noch oben ist. Ja. Wenn ihr jetzt losgeht und in Massen Akara-Sensoren kauft,
ich hab noch welche,
dann macht das gerne über den Link in der Videobeschreibung. Ja, also ein 200 IQ-Move.
Ja, vielen aber Dank richtig. Dafür.
Adrian hat ein Video
passend heute zum High-IQ-Stream
geschickt, das heißt halbwegs smarte Terrassenklingel. Und ich nehme auch halbwegs smart, wenn es für den Garten ist heute.
Wir hören hier draußen einfach die Klingel nicht. Wie habe ich das gelöst?
Naja, das Problem habe ich nicht mehr, weil mein Telefon klingelt einfach, das Handy und das Festnetztelefon, wenn es draußen klingelt. Das ist easy. Und eins davon hat man eigentlich immer dabei.
Mit einem Megafon am Klingeltrafo.
Die Klingel selbst ist relativ dumm. Das ist einfach ein kleines Funkteil, das zwei Empfänger mit Steckdosenbetrieb hat. Mhm. Und wenn man drauf drückt, dann klingelt es über Funk. Im Haus sieht es dann so aus. Hier ist einer von den Empfängern, den man einfach an eine Steckdose anschließt. Eigentlich erstaunlich dumm, aber diese Dummheit kann man sich zunutze machen. Im Set waren nämlich zwei von diesen Empfängern mit dabei. Und einer hängt im Haus und dann habe ich gedacht, hänge ich den anderen in die Garage. Dann hören wir auch auf der Terrasse, wenn es klingelt.
So weit, so...
Und weiter? Ich meine, das ist ja noch easy.
Logisch, aber jetzt noch nicht so richtig eine smarte Automation, ja, irgendwas Lösung.
In der Garage sieht es dann so aus, hier hängt der Empfänger. Um die Nachbarn jetzt nicht jedes Mal zu belästigen.
Da krabbeln irgendwelche Viecher
sobald
rum.
Sobald jemand bei uns klingelt, habe ich dann diesen kleinen Zwischenstecker dazwischen gesteckt.
Ja. Ah, die gucken, wenn die Terrassentür auf ist oder sowas.
Ah, und der geht nur an.
Auf der Terrasse befindet sich dieser Bewegungsmelder, der Bewegungen erfasst, offensichtlich. Nachts schaltet er das Licht an und tagsüber schaltet er die Zwischensteckdose.
Meine Gegensprechanlage ging übers Telefon, aber das habe ich wieder ausgebaut. Das habe ich nie benutzt.
Dose an für 20 Minuten, sobald er Bewegungen erkannt hat.
Okay, das lasse ich durchgehen. Das ist tatsächlich eine ganz gute Idee, weil ja logischerweise gerade eine Außenklingel willst du nicht die ganze Zeit außen.
Wie gesagt, am besten ist, wenn das Handy klingelt. Das hat man eh dabei und das habe ich auf Vibrationsalarm. Das wird dann auch nicht mal die Nachbarn stören. Wobei ganz ehrlich, ob ab und zu mal mein Handy klingelt, das werden die schon aushalten. Dafür muss ich schreiende Kinder und andere Dinge aushalten. Also insofern, das werden die schon überleben.
Wenn niemand draußen ist, um nicht die ganze Nachbarschaft damit zu nerven. Sehr schön. So, Harald hat seinen Briefkasten geschickt. Ich bin mir nicht sicher, was uns jetzt erwartet. Ich dachte, Briefkästen haben wir so ein bisschen durchgespielt. Aber wir gucken mal rein.
Hallo Andreas. Also mein intelligenter Briefkasten funktioniert mit einer Blinkkamera, wie man hier sieht.
Oh. Mit anderen Dingen meine ich zum Beispiel sowas wie Hühner. Einer meiner Nachbarn hat Hühner, die manchmal auch über den Zaun flattern und dann bei mir im Hof rumlaufen.
Oh. Mit Kamera sogar.
Oh, was hat er gemacht? Briefkasten
funktioniert mit einer Blinkkamera, wie man hier sieht.
Oh. Mit Kamera so.
Leider sind Blinkkameras halt kacke.
Okay, das hatten wir bisher nicht.
Wenn ein Brief eingeworfen wird, bekomme ich auf dem iPhone und auf dem iPad eine Push-Benachrichtigung und das Video vom Inneren des Briefkastens.
Gute Idee. Gefällt mir. Ist wahrscheinlich deutlich simpler als irgendwelche Sensoren, ob der Deckel geöffnet wird und sowas. Finde ich gut.
Zugleich wird eine Variante.
Was ich mich frage, ist, wie gut kommt WLAN aus dem, ist das Gesetzeskonform, warum nicht? Der filmt das Innere von seinem Briefkasten, muss das Problem. Was ich mich frage ist, wie gut kommt das WLAN da raus und wie macht er die Stromversorgung damit?
Kabel in Homematic auf neue Post gesetzt. Das funktioniert über IFTTT. Vielleicht auch für andere eine Lösung.
Das hat ja den Vorteil, dass wenn irgendjemand einfach das bitte keine Werbung einwerfen Schild ignoriert und du da einfach einen neuen Pizza-Flyer hast, du dafür jetzt nicht extra dahin gehen musst. Du kannst dann ja schon sehen, was du da reinbekommen hast. Ja, nicht schlecht. Und Harald hat mit einem 30-Sekunden-Video 50 Euro verdient.
Eats.
Das macht einen Stundenlohn von 600 Euro. Stimmt doch, oder?
Fast so viel, wie wenn ihr mal auf Kick streamt.
Wenn ihr irgendwas noch so Kleines habt, schickt es einfach her, dann schafft es das vielleicht ins Video.
Ah, ich gucke die Videos immer gerne. Es ist immer einiges an Inspiration dabei. Ihr hast ja gesehen, er filmt seinen Briefkasten von innen. Gut, der Moment, wo er die Klappe runtermacht, wäre theoretisch möglich, dass mal mehr gefilmt wird. Aber da kräht doch kein Hahn danach. Ich habe auch an der Eingangstür eine Kamera, die theoretisch minimal ein bisschen was vom Gehweg aufnehmen könnte. Aber ich nehme halt nichts auf. Ich gucke da halt drauf, wenn es klingelt. Daher hat sich auch noch nie einer beschwert. Ja, okay Leute, Bedtime würde ich sagen. Schön, dass ihr heute Abend nochmal mit am Start wart. Meine Kamera speichert auch nichts. Wir sehen uns dann die Tage, vielleicht sogar morgen schon. Bis dann, macht's gut. See you.